Heute ist der 25.06. Es ist 16.25 Uhr. Wir sind die Beleuchteten Brüder. Ich bin Tim, du bist Benny. Hallo Benny.
Hallo Tim.
Ich mache hier ein bisschen schnell, weil wir haben eine pickepackevolle Folge.
Haben wir das? Das ist vielleicht nicht der Fall, denn ich habe gar nichts.
Ja, macht nichts. Ich krieg das, glaube ich, ich krieg das gecovert.
Du kriegst das so doll gecovert, dass wir uns beeilen müssen. In anderthalbfacher Geschwindigkeit sprechen müssen, ist auch kein Problem für mich.
Nein, das machen wir nicht. Wir lassen uns schon Zeit und genau. Wir wiederholen uns ungern. Außer aus Versehen.
Dann gern.
Dann. Wir erzählen gern Geschichten, die wir schon mal erzählt haben, wenn wir nicht wissen, dass wir sie schon mal erzählt haben. Wie geht's dir? Wir haben gar nicht geredet so richtig. Also ich bin jetzt hierher gekommen, wir haben uns das letzte Mal gesehen bei der letzten Aufnahme und ich weiß gar nicht, was in den letzten anderthalb Wochen oder wann das war.
Ich auch nicht.
Passiert ist. Du weißt nicht, was passiert ist?
Kann ich jetzt nicht so genau sagen.
Wow, okay. Aber weißt du, wie es dir aktuell geht?
7,1 von 10.
Oh, das ist nicht so schlecht.
Nee, das ist nicht so schlecht. Ich habe gerade nochmal wieder einen alten Podcast von uns gehört, nämlich die Folge, in der ich nochmal ausführlich zum Blondgate Stellung genommen habe.
Ja.
Und festgestellt, dass du offensichtlich das falsche Mikrofon angeschaltet hattest. Weil man dich so wunderbar
ja,
hört
und mich sehr schlecht. Du hast völlig recht. Und als ich dann getippt habe auf dem Links, ja.
Was schade ist, weil das eine sehr gute Folge ist.
Ja, aber ich finde, der Sound ist dafür trotzdem vergleichsweise gut.
Dafür ist er vergleichsweise gut, aber es ist doller störend als mein Flugmodus, der nicht ausgeschaltet ist.
Heute auch nicht.
Heute auch wieder nicht, aber das hat letztes Mal gar nichts gemacht. Insofern, alles gut. Aber hört euch die tolle, falls ihr die Folge übersprungen habt, weil euch der Sound genervt hat, tut es nicht. Die ist lustig und profund.
Profund.
Und ich bin sehr zufrieden mit meinem langen Monolog zum Thema Blond und Diebstahl.
Ja, da habe ich nochmal mit einem gemeinsamen Bekannten, möglicherweise ehemaligen Mitbewohner, einer unserer beiden, von uns beiden, gesprochen. Und er hat eine wilde, sehr gut formulierte Gegenrede gehalten.
Oh, die gehört in diesen Podcast.
Das habe ich nämlich auch gedacht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er als linksradikaler Freund hier rein möchte. Und er sagte, er möchte das nicht so gern. Also nicht prinzipiell nicht in den Podcast kommen, aber er möchte nicht so geframed werden.
Als linksradikal.
Weil er ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, verbeamtet. Und möchte nicht in der Öffentlichkeit so dargestellt werden, habe ich ein gewisses Verständnis für. Ich krieg's natürlich nicht so, das ist ein Mann des schönen Wortes, muss man, glaube ich, generell so sagen. Also der da auf seine Art und Weise oder auf sein Talent formulieren zu können, bin ich tatsächlich außerordentlich neidisch, obwohl ich in der letzten Folge ja lang und breit über mein eigenes Talent formulieren zu können.
Schwadroniert.
Und ja, genau. Der kann es aber noch besser, deswegen, ich werde es jetzt auch gar nicht versuchen, aber basically war so die Grundaussage, es ist einfach eine Kritik, die in die falsche Richtung läuft.
Und meine.
Deine natürlich. Und man müsste eher sich gegen das System wenden.
Ach so.
Und da kann ich durchaus mitgehen.
Also hat er einfach kein Argument gehabt.
Er hat viele gute Argumente gehabt. Und die waren auch alle richtig.
Das klingt nach Whataboutism. Aber egal, wir wollen das jetzt nicht wieder aufbrühen. Ich wollte nur nochmal sagen, hört euch nochmal die Folge an, in der mein Argument zu hören ist, denn das ist sehr gut. Und auch alles andere in der Folge. Ich hab mich sehr gut unterhalten gefühlt von der Folge.
Schön. Wir sind schon echt geil.
Und damit willkommen zurück in diesem geilen Podcast.
Und ich möchte starten mit so ein paar Hörerrückfragen. Beziehungsweise eine Rückfrage zur Unterhosenhängematte.
Ja.
Und noch ein anderes Thema, welches die Person beschäftigt hat, die das gerne mal von uns besprochen haben möchte und insbesondere Interesse an deiner Sicht der Dinge hat. Nummer 1, Unterhosenhängematte. Es wurde wohl, ich bin selber auch nie auf die Idee gekommen, deswegen fühle ich es nicht so 100%, aber trotzdem habe ich mich bereit erklärt, dich zu fragen, findest du nicht, dass es einen gewissen hygienischen Aspekt hat?
Ja.
Dein Handy dahin zu legen, wo den ganzen Tag dein Penis sich
aufhält. Das ist der Grund, warum ich es eigentlich nicht erzählen wollte.
Okay.
Ich glaube, damit ist alles gesagt.
Ja, okay. Problembewusstsein vorhanden.
Ja.
Ja, okay.
Es ist so ein bisschen, man denkt erst so, ah, nee, und dann macht man es und dann.
Ich finde auch ehrlich gesagt den Penis da das weniger große Problem als potenzielle Reste vom letzten Stuhlgang, den man vielleicht nicht gut wegwischen kann.
Aber dazu muss man wissen, dass ich ein sehr penibler Putzer bin.
Am Putzer.
Und wirklich so, das ist, also ich glaube, borderline zwanghaft.
Ich glaube
ist.
Aber trotzdem, dass die, dass der Rest Bakterienbestand hinten, oder ich weiß, I know it for a fact, bei allen Menschen hinten größer ist als vorne, in aller Regel, wenn man jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Blasentzündung
oder so. Es ist die Frage, da wo das Handy liegt, also genau unten, im unteren Teil, also eigentlich genau zwischen vorne und hinten.
Ich glaube, es erwischt beides.
Ich glaube, es entkommt gerade so beides.
So ein kleines Nokia würde dem vielleicht entkommen, aber Smartphones sind irgendwann, nachdem sie erst wieder kleiner wurden, alle wieder immer größer geworden.
Das liegt ja quer.
Ah, es liegt quer. Ja. Ah, okay, da habe ich mir das falsch vorgestellt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist da trotzdem... aber
es passiert jetzt auch nicht so häufig. Es ist, wie gesagt, nur an Orten, an öffentlichen Orten, an denen die Umgebung der Toilette noch unhygienischer ist als meine Unterhose. Wie gesagt, zu Hause nicht und da erledige ich den Großteil. Aber ich habe neulich noch ein zweites Beispiel gefunden. Das, oh Gott, das hier... Nee, das erzähle ich jetzt wirklich nicht.
Schade.
Schade, ja.
Ja, das ist schade jetzt. Kann man das machen? Kann man eigentlich nicht machen.
Ach, kann man eigentlich nicht machen, dann kriege ich richtig Hate.
Ja, von mir zum Beispiel.
Nee, ja, vielleicht auch von dir.
Ja, auch.
Nee,
komm.
Aber dann mach die andere Frage, die mir gestellt wird.
Dann lasse ich dich da mal raus. Okay, das andere ist eine Alltagsbeobachtung, wie sie auch durch dich und mich hätte geschehen können. Eine liebe Freundin des Podcasts war an der Ostsee. Und übers Wochenende, schönes Wetter und Sonntagabend war da irgendein Konzert. Und dann sind die zurückgefahren von der Ostsee in der Bahn und haben dann die Leute beobachtet und festgestellt, dass viele Leute, die mit denen irgendwie im Zug saßen und die sie auch am Wochenende beobachtet haben, einen Kleidungsstil pflegen, wie es die Leute in dem ominösen Sylt-Video auch getragen haben. Und auch eine Person, die vom Style her so ein bisschen gekleidet war wie Alice Weidel.
Ja, man hat sofort vor Augen die Krägen, die Farben, die pastelligen, hellen Töne, die umgebundenen Pullis.
Exakt.
Ja.
Alles sehr hell.
Was machen eigentlich, warum ist das eigentlich ein soziales Kuchenstück, in dem Leute ihren Pulli umbinden? Also gut, andere binden den sich um die Hüfte.
Ja, das mache ich aber auch
manchmal. Das machst du, aber das ist ja auch nicht dieser Style. Der Style ist, ihn oben rumzubinden.
Genau, das hat bei mir rein praktische Gründe. Wenn ich unterwegs bin und einen Pulli dabei habe, weil ich das Gefühl habe, es wird noch kühler, bevor ich wieder nach Hause komme, dann hätte ich gern Pullover dabei, habe selten Taschen, wo ein Pullover reinpasst mit und dann einfach damit ich ihn nicht immer tragen muss.
Aber ist das nicht seltsam, dass sich eine eindeutig definierbare soziale Gruppe dadurch hervortut, dass sie ihre Pullover nicht um die Hüften, sondern um die Schultern binden?
Überleg
wie
mal,
willkürlich ist das?
Überleg mal, wo ich jetzt wohne und wie häufig ich diese Menschen sehe.
Was
und
ist das,
das ist wirklich so. Auf dem Eppendorfer Landstraßenfest, was vor 3-4 Wochen irgendwann war, sahen alle so aus. Männer. Alle Männer sahen so aus.
Und warum müssen Frauen ihre Pullis nicht binden?
Manche machen das auch.
Und es gibt wirklich wenig Leute, also es gibt das um die Hüften, ich kenne das gerade von dir, ich mache das auch, also als Kind habe ich das viel gemacht, als Jugendlicher.
Ja.
Aber sieht man viel seltener als die Schulterpullibinder.
Ja.
Das heißt, es ist auch noch so, dass das Pullibinden an sich nicht nur an dem Ort, sondern überrepräsentiert ist im Vergleich zum Rest der Gesellschaft in dieser Gruppe. Das muss doch einen Grund haben.
Ja, und vor allem...
Haben die einfach häufiger einen Pulli bei sich, wo andere sagen, nee, ich lasse ihn zu Hause und trage nur das T-Shirt?
Ich kann mir vorstellen, dass es da Teil des Gesamtfits ist.
Es ist ein Accessoire.
Ja, genau.
Das heißt, die brauchen
ihn gar nicht. Ein möglicherweise praktisches Accessoire. Also möglicherweise kommt ja derzeit, also ich meine, auf Elmendorfer Landstraßenfest, wenn man da tagsüber bei Sonnenschein hingeht, aber vorher da noch lange zu versacken. Und dann wird es irgendwann dunkel und die Sonne ist weg und es wird vielleicht kühl. Ist es gut, einen dabei zu haben? Aber vielleicht wird auch extra nochmal genau darauf geachtet, dass das, was man sich umbindet, auch zu dem Rest passt, was man anhat.
Okay, aber wenn sie ihn nicht tragen, aber dabei haben, weil es vielleicht noch chilly wird am Abend, dann heißt es ja, dass in dem Moment, wo es zu warm ist, ihn anzuhaben, sie ihn trotzdem sich so rumbinden, dass der ja auch hinten hängt, der so runter, dass er sie durchaus auch wärmt.
Das stimmt.
Also, da können sie ihn doch auch einfach anziehen.
Na, ich glaube schon, dass der Wärmungseffekt ein deutlich größerer ist, wenn man ihn anhat, versus er ist nur um die Schultern gebunden.
Also wirklich, wenn ich, das verwundert mich sehr. Und wenn wir jetzt noch anders wären in unserem ganzen beleuchtete Brüderkram, würde ich jetzt ein Segment für unsere YouTube-Show vorschlagen, in dem wir wirklich ernsthaft Leute dazu befragen, zu den Gründen und dass sie sich reflektieren lassen darüber. Welcher Teil ist Mode, welcher ist praktisch, woher kommt das? Haben sie nicht Probleme mit Wärme und Kälte? Wann entscheiden sie und so weiter? Würden wir mal eine Interviewreihe machen in der Erpendorfer Landstraße.
Aber ich wäre nur Kameramann.
Du würdest wahrscheinlich gar nicht dabei sein und der Hecke verstecken oder so. Ja, und dann würden wir das auswerten und mit so Diagrammen aufbereiten.
Die Zeit haben wir nicht. Schade. Wir sind alte Männer. Aber das war gar nicht, war noch gar nicht die Frage.
Nee, ich weiß.
Die Frage, die damit verbunden war, war, dass ja Menschen sich irgendwann für einen bestimmten Klamottenstil entscheiden. Das könnte natürlich auch sein, und da würde ich jetzt zum Beispiel dich mehr einsortieren. Es geht da vor allem um Funktion, sage ich jetzt mal, und weniger um etwas, ich möchte etwas ausdrücken. Ja. Du bist kein Mensch, der bewusst sich Gedanken macht, was drücke
kann ich auch noch eine Menge sagen.
Über mein Outfit aus.
Richtig. Aber ich würde auch sagen, bei mir geht es auch nicht um Funktion. Bei mir, also außer die Funktion ist, ich bin bekleidet. Aber es ist ja nicht so, dass ich praktische Klamotten trage.
Ja, aber wenn es kalt ist, dann hast du dickere Sachen.
Ja, an. Schon. Aber es ist nicht so, dass ich mich bewusst funktional kleide. Windgeschützt, sondern im Gegenteil. Alles ein bisschen schwierig, das bei mir. Aber dazu kann ich gleich noch mehr erzählen.
Okay, aber die Frage, die damit jetzt verbunden ist, jetzt kommt sie auch endlich. Glaubst du, dass es viele Menschen gibt, die sich aus welchen Gründen auch immer für dieses, deine Tochter ruft mich an, auf meinem Handy.
Das gibt's doch nicht.
Ist das wichtig?
Ja, offensichtlich, wenn sie sogar dich anruft.
Okay. Wollen
wir den Podcast rangehen?
Ja, geh mal ran.
Okay. Hallo. Du rufst im Podcast an. Gibt es dafür einen außerordentlich guten Grund? Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist der beste Grund, den du mir hättest geben können. Nein, war nur ein Spaß. Es gab noch einen anderen profanen Grund. Was denn? Das habe ich doch schon mit dir besprochen, eben gerade. 6:30. Und ich habe es auch schon mit Oma besprochen. Gut, ich lege jetzt wieder auf. Was? Weil ich dich weggedrückt habe, weil wir im Podcast sind. Tschüss.
Okay.
Das hat sich gelohnt.
Hat sich teilweise gelohnt, würde ich sagen. Okay.
Das wäre so gut, wenn sie einfach nur es bei mich liebe, dich belassen hätte. Und das ist das Ende des Telefonats.
Ich weiß nicht, ob man es gehört hat auf dem Mikrofon.
Sie hat gesagt, sie hat mich angerufen, weil sie mich liebt, um mir das zu sagen.
Ja, das wäre, das hätte es auch vom Timing her ein bisschen besser gemacht, weil dann wäre es schneller vorbei gewesen.
Auch das.
Kommen wir zurück zur großen Frage nach der Outfitwahl. So, stell dir vor, diese Leute haben sich dafür dann irgendwann entschieden, weil sie das, weiß ich nicht, schick finden, weil sie das Gefühl haben, damit tragen sie einen bestimmten Status nach außen. Das kann ja auch ein Grund sein. Das ist ja auch, weiß nicht, wie beim Autokauf vielleicht. Und dann kommt aber so was wie das Sylt-Video zustande oder Alice Weidel existiert und wird viel gezeigt, viel zu viel im Fernsehen. Und dann, also dann ist die erste Frage, checkt man das, dass das im Grunde so eine Uniform ist zu echten Arschlochleuten der Gesellschaft? Das ist das eine. Und das andere, wäre das ein Grund, das zu ändern?
Das zu lassen, ne? So wie man sein Kind nicht mehr Adolf genannt hat.
Ja, genau.
Oder so.
Schöner Vergleich.
Das ist ja tatsächlich, das ist auch dieser Kevin-Effekt.
Ja.
Dass Kevin einfach ein Name war unter vielen und dann hat er sich das, irgendwann wurde das so ein popkulturelles Ding und wurde von Stand-Up-Comedians so genutzt und danach war der Name für viele tatsächlich verbrannt.
Ja.
Für manche auch nicht, die es einfach nicht gecheckt haben oder out of spite oder weiß ich nicht. Und das ist ja im Grunde dieselbe Frage. Auch da müssten wir uns in die Eppendorfer Landstraße stellen mit einem Mikrofon. Man kann jetzt natürlich nur spekulieren. Ich glaube, dass es schon Leute gibt, die diesen Stil haben, aber bei dem Rassismus nicht so richtig mitgehen wollen und bei denen das wirklich was auslöst. Kann ich mir wirklich vorstellen.
Auslöst im Sinne von, ich sollte nochmal überdenken, wie ich nach außen wirke?
Ja. Mhm. Aber oh, es ist schwer, weil also gleichzeitig denk ich mir mit meinen Vorurteilen, bei diesem Klientel nicht so. Ist nicht so viel mit Selbstreflexion und Selbstkritik.
Ah, okay.
Weißt du, die sind so selbstbewusst und so egomäßig unterwegs, dass die, also es gibt natürlich die sagen, die gehen da voll mit und sagen, ja, wir sind halt diese, also es sind genau unsere Crew und ja, ist auch richtig. Und die dann vielleicht die Aufregung darum nicht so verstehen. Die sagen, ich hätte das jetzt nicht so geschrien, aber pff. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch die nicht darin die Uniform sehen, sondern einfach denken, ja, das sind halt ganz normale Leute, die sehen ja ganz normal aus, erschrecken, dass so ganz normale Leute so und jetzt nicht dann sehen, dass 80% der Gesellschaft sich nicht so kleidet.
Ja.
Weil die halt in ihrer Bubble sind und so, das ist wahrscheinlich auch ein großer, das ist wahrscheinlich der größte Teil.
Ja, ich würde auch vermuten, dass einfach es wirklich extrem viele Menschen gibt, die so aussehen. Und da ist wahrscheinlich die Rechts-Mitte-Links-Verteilung wahrscheinlich nicht gleich wie im Rest der Gesamtgesellschaft.
Ja.
Aber ich glaube trotzdem, dass es da auch einfach sehr viele Leute gibt, die einfach wirklich keine rechten Überzeugung und Einstellung haben. Ja,
und keine vielleicht, sogar, vielleicht sogar dagegen sind.
Und vielleicht sogar dagegen sind, genau. Also auch, dass man da sozusagen nochmal einen kleineren Querschnitt durch die Gesellschaft machen kann.
Ich kenne Leute.
Ich vermute, dass sehr viele von denen, oder dass dann eine höhere Prozentzahl konservativ eingestellt sind, weil, naja, klar, wenn man irgendwie einen guten Status hat, der ja irgendwie damit auch verbunden ist, dann möchte man diesen Status quo ja auch gern behalten.
Ja.
Also ist man sowieso eher konservativen Werten zugeneigt, ist ja auch nachvollziehbar aus der Perspektive. Und wenn aber diese Leute, die dann, das hoffe ich jetzt einfach mal, auch in dieser Bubble die Mehrheit sind,
ja,
das sehen, dann denken sie sich ja, Gott, dann zieht die sich halt, wie du sagst, ganz normal an, aber das hat mit mir nichts zu tun, genau. Deswegen bleibe ich dabei und gar nicht vielleicht auch im Kopf haben, dass die restlichen 80% der Gesellschaft die angucken und das damit verknüpfen.
Genau, das ist das fehlende Puzzlestück bei den Leuten und es ist ja auch nicht überall so, ne? Also wenn du jetzt irgendwelche marodierenden Nazis hast, die mit schwarzen Kapuzenpullis rumrennen,
ja,
dann sagst, hängst du deinen schwarzen Kapuzenpulli auch nicht wie heißt das? Wo du die Klamotten hingibst. Weggabe. Die Kleiderspende. So. Altkleidersammlung. Das meinte ich. Oder irgendwie krass linksradikale Steinewerfer, die so, änderst du deinen Look auch nicht, obwohl der vielleicht ein bisschen dazu passt.
Ja.
Aber das ist interessant, weil ich da gerade länger drüber gesprochen habe mit meiner Frau, Thema Klamotten. Und auch hast du ja eben gesagt, wo du mich da einsortierst. Und tatsächlich ist eigentlich mein Hauptproblem, dass Klamotten sind eben ein Ausdruck von Persönlichkeit. Und das kann ja auch im positiven Sinne sein. Im Sinne von, ich drücke mich aus, ich bin kreativ vielleicht auch damit, ich beschäftige mich damit. Aber bei mir steht bei Klamotten tatsächlich immer die Zugehörigkeit und die Abgrenzung im Vordergrund.
Distinktion, die Erklärung für dein ganzes Leben, habe ich vor
hast du schon mal gesagt.
Einigen Monaten mal.
Und, aber so du hast es ja genau, ich meine es ja jetzt genau andersrum. Das ist das, was mich stört.
Die daran, Distinktion.
Dass so eine so große Distinktion, also weniger eine, das bin ich, guck her, sondern das bin ich nicht oder das, ich bin so wie die, aber nicht wie die. Denn eigentlich ist es einfach für mich zu sagen, ja, diese ganze Modescheiß, das ist alles so oberflächlich und das ist alles so doof und das ist und ich brauche das nicht, ich trage ein weißes T-Shirt und eine Jeans, ihr könnt mich alle mal. Aber das ist eher so der einfache Umgang damit. Tatsächlich ist es so, dass ich einfach keinen Zugang zu Kleidung habe. Also ich verstehe den Code nicht dahinter.
Ja.
Ich bin völlig verloren, was das angeht, weshalb ich mich in diese einfache, zeitlose Standardkleidung flüchte, weil ich bei allem anderen nicht genau weiß, was ich damit anrichte. Und weil ich auch so müde bin, weil es ja auch so Trends und dann, also es ist ja nicht nur so, dass es ein stabiles System gibt, wo man sagt, das ist, sondern dann wechselt das und ändert sich und dann ist diese Farbe total das und diese Farbe total das und wenn du jetzt noch diese Schuhe trägst, die vor 5 Jahren das und das waren, heißt es jetzt das.
Stimmt.
Das finde ich so scheiße.
Deutlich am Beispiel zu verstehen, früher waren die Glatzköpfe die Nazis und irgendwann gab es die Punker Skinheads, die genau das Gegenteil von Nazis waren.
Also das ist natürlich dann wieder Vereinnahmung und da ist ja auch wieder. Also das ist, kann auch interessant sein, sich damit zu beschäftigen.
Up to date sein, wenn man
muss mega up to date
irgendwo
sein.
Dazugehörig
und das sein kann ja auch cool, kann auch politisch, gesellschaftlich cool sein, dass du sagst, wir bewegen damit was. Das hat ja ganz viel Kraft, so wie Sprache auch. Aber im Gegensatz zu Sprache habe ich zu Kleidung so wenig keinen Zugang und fühle mich da so verloren und auch unsicher, dass ich gar nicht in der Lage wäre, einen echten eigenen Stil zu haben.
Ja.
Denn das kommt ja auch noch dazu. Ich lehne es ja mega doll ab, einfach nur irgendwas zu folgen. Zu sagen, ich guck mal, was die Leute, die ich cool finde, tragen und dann ziehe ich mir das auch an. Weil das ist gar nicht individuell. Und das ist sehr schwierig für mich.
Es ist
das
super
Thema.
Spannend, weil ich das Gefühl habe, irgendwie, ich kann dich gerade, ich kann noch mehr psychologische Puzzlestücke zusammensetzen, was deine Person betrifft. Weil du hast gesagt, das war jetzt dein erstes, du hast gesagt, das etwas einfachere Argument, dieses, wenn man halt irgendwo dazugehört, dann grenzt man sich ja von anderen ab. Und das findest du blöd. Habe ich das richtig kurz zusammengefasst?
Ja, das ist immer so gegen...
Ist das nicht im Grunde genau dasselbe Gefühl, was der Lauf gegen rechts bei dir hervorruft?
Vielleicht ist es was Ähnliches. Also es ist ja immer dasselbe bei mir. Ich finde, sobald Leute aus Leidenschaft was tun, weil sie für die Sache eine Begeisterung haben, wenn die jetzt einen Modebegeisterten, der sich mit dem Material beschäftigt und weiß, und das kommt daher. Und dann hat zum ersten Mal der Designer angefangen, die Naht so zu ziehen. Und das war total der krasse Move, weil das hat sich erst überhaupt nicht verkauft und alle großen Klamottenhäuser haben das abgelehnt. Aber er hat sich durchgesetzt. So.
Der Kunstaspekt.
Irgendwie sowas, ja, oder auch der, von mir aus der wirtschaftliche oder der gesellschaftliche oder was das zu bedeuten hat. Und dann haben die Leute angefangen, das als Zeichen gegen irgendwas zu tragen. Und das wurde dann wiederum unreflektiert übernommen von der Mehrheit, weil das halt, finde ich, alles interessant. Mhm. Und wenn sich jemand dafür begeistert und das verfolgt, alles cool. Und ich finde es auch bewundernswert, wenn Leute es schaffen, einen besonderen individuellen Stil zu schaffen, der total zu ihnen passt. Wo du sagst, Alter, das ist einfach diese Person. Und dann hat einfach irgendwie ein Typ angefangen, irgendwann diese Art von Cappies so zu tragen. Und jetzt ist das mega sein Look.
Ja.
Und da verbindet man ganz doll mit ihm.
Und dann ist es irgendwann Trend. Und dann machen es alle.
Ja, und...
Und da wird es für dich problematisch.
Das ist gar nicht unbedingt an sich ein Problem. Ich habe auch kein Problem damit, dass es Trendgetränke oder Eissorten gibt oder so. Ist ja okay, wenn irgendwas in die Masse stößt und dann haben alle daran teil. Aber... Es ist schon so für mich, dass ich diese Form von Bewunderung oder ich finde das gut, nur dann habe, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute das ehrlich gut finden und es nicht einfach nur tun aus Angst, sonst nicht dazuzugehören. Mhm. Aus Mangel an eigener Identität. Das ist immer so. Da lasse ich aber alle sein. Aber wenn es jetzt um mich selber geht, ich muss mich halt anziehen. Ich kann sagen, ich gehe nicht zu den coolen Clubs, weil es ist einfach nicht meins. Man muss ich nie machen. Ich kann meine Freizeit anders verbringen. Ich kann sagen, ich esse bestimmte Dinge nicht oder ich gehe nicht in die Restaurants oder sonst was. Ich mache bestimmte Reisen nicht mit. Aber ich muss mich anziehen. Ja. Und egal, wie du dich anziehst, du hast irgendein Statement, verbindest du damit.
Naja, nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass es die eindeutigen Stile gibt, die ein Statement in sich tragen. Und es gibt aber auch, und das ist vielleicht sogar fast der Großteil der Menschen, wo man das Gefühl hat, die ziehen sich halt einfach an, weil die sich anziehen.
Ja, und aber dabei auch, dann auch halt damit ein bisschen, sagst du ja was. Du wirst ja auch beobachten. Du sagst, ja, der achtet aber, halt gar nicht auf seine Schuhe oder ja. Der gibt sich halt keine Mühe oder das ist keine interessante Person.
Ja,
aber
das ist dann ja in jedem Wertekompass die jeweilige Reaktion darauf. Aber das hast du ja auch auf, weiß nicht, Gesichter.
Ja, aber mit deinem Äußeren, also Gesicht ist ein bisschen schwierig noch, aber mit deiner Frisur und deinen Klamotten, trägst du immer etwas von dir nach außen. Wenn ich Leuten in der U-Bahn begegne, wissen die nicht, was ich für Musik höre, was ich für Bücher lese, was meine politische Meinung ist. Genauso,
wenn du jetzt den super Durchblick hättest und die geile Naht von Designer XY wertschätzen würdest und deswegen deine Klamotten danach aussuchst, wäre doch genau, also es macht doch...
Das stimmt, aber dann könnte ich auch sagen, ja, das bin ich auch.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das bin,
nee, aber du bist doch, du bist der Mensch, der einfach sich nicht sehr viel damit auseinandersetzt.
Ja, genau. Und das ist aber vielleicht gar nicht das, was ich gut finde. Oder vielleicht ist es auch eine Schwäche. Oder vielleicht ist es so, dass ich eigentlich gerne mich positiv darüber ausdrücken würde. Aber da kommt eben das zweite Problem dazu. Ich kenne es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe Mode nicht. Und es konnte mir auch noch niemand wirklich nahebringen. Ich kann mir das vorstellen, wie das funktionieren kann. Aber es ist noch nie so. Immer wenn ich Leute über Mode reden höre, geht es tatsächlich eigentlich im Wesentlichen um Trends.
Mhm.
Und um Zugehörigkeit. Jetzt ja. Und das ist für mich so ein bisschen, als ob jeden Monat kriegt man so eine Liste und da steht blau gleich Nazi, rot ist cool, das ist okay, dann mache ich jetzt roten Rock mit kurzen Haaren, fertig. Das.
Naja, aber Mode, es ist Mode. Also ja. Das Wort allein verrät es doch schon. Das ja, ist doch, das ist der Sache immanent.
Das ist der Sache immanent. Und man kriegt es nicht los. Deswegen habe ich so ein komisches Verhältnis zu Kleidung.
Ja, okay. Aber wir hatten vor einiger Zeit schon mal die Idee, dass ich mit dir Klamotten shoppen
gehe. Ja,
dass ich dich als Shopping-Begleitung berate. Ich bin nämlich nicht so schlecht da drin, auch wenn ich... ich frage mal, wie würdest du denn mein Modestil beschreiben?
Boah.
Was trage ich
raus? Ich habe das Gefühl, der hat sich verändert in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, du bist schon orientiert an... Also du trägst das, was du in anderen Bereichen gut findest, adaptierst du auf dich. Also das, was du gerne hörst oder liest oder kulturell machst, so kleidest du dich auch. Du hast ja auch sehr viel Franchise-Klamotten, die dann nicht nur vom Aufdruck, sondern auch vom Schnitt und welcher, ist das ein Hoodie oder so. Also du bist schon, lässig und zeitgeistorientiert gekleidet innerhalb deiner Peer Group.
Ganz, ganz gut. Ich habe mir neulich schon Gedanken darüber gemacht, weil ich ja wirklich eine enorm große Anzahl von Band- und KünstlerInnen-Merch-T-Shirts habe, die ich auch sehr gerne trage. Und das ist natürlich klar, weil ich ja auch ein gewisses Interesse an modernerer Musik habe zum Beispiel und mir davon dann T-Shirts kaufe, dann sind natürlich die Merchandise-Artikel von den jeweiligen Bands und KünstlerInnen irgendwie auch darauf angepasst.
Ja.
Also ich gehe sozusagen mit dem Trend, aber nicht mit dem Hintergedanken, ich will mit dem Trend mitgehen, sondern das passiert so nebenbei, weil ich einen anderen Fokus habe. Aber ich habe mich neulich gefragt, ich werde nächstes Jahr 40 Jahre alt, ob das nicht irgendwann mal aufhören muss, dass ich ständig irgendwelche Bandshirts trage. Aber da habe ich neulich von Kurt Krömer etwas total Spannendes und Interessantes gehört in seinem Podcast Feelings. Da hat er gesagt, er ist jetzt irgendwie, glaube ich, 50 oder 51 Jahre alt, als er so 15, 16, 17, 18, 20 war, da ging das los mit Sneaker kaufen. Da war das so die erste große Welle in Deutschland, dass so Sneaker so ein Ding wurden, aus Amerika wahrscheinlich rübergeschwappt. Und das hat er von Anfang an gemacht und geliebt und hat damit nie aufgehört und fragt sich jetzt natürlich auch, kann ich das jetzt noch machen oder kann ich das in 20 Jahren mit 70 noch machen? Und er ist zu dem Schluss gekommen, naja, ich habe das ja damals sozusagen mitgenommen und habe es einfach quasi zum Teil meiner Identität gemacht. Warum soll ich denn damit aufhören, nur weil ich ein bestimmtes Alter erreiche? Und damit kann ich was anfangen.
Das kann natürlich passieren, wenn diese Modegeneration, also altersspezifisch ist. Wenn es eine explizite Jugendmode ist, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, die Weiterzahlung. Vor allen Dingen, wenn die nachfolgende Jugend das auch macht. Aber ich habe neulich auch irgendwo gelesen, dass man inzwischen alte Leute gar nicht mehr als Alter erkennt, weil auch die Alten halt paragliden und immer noch coole Klamotten tragen und so und das nicht für sich annehmen. Es gibt so Effekte, dass bestimmte Leute backen bleiben. Ich weiß es auch früher so aus der Studizeit, da waren dann alle ein bestimmtes Alter und die älter waren, da war so, irgendwas ist bei dir hat nicht geklappt.
Das hatte ich genau, diese Gedanken hatte ich mehrfach, habe ich hier erzählt im Podcast vor einigen Wochen beim Dendemann-Konzert war, wo man wirklich das Gefühl hatte, da sind echt Leute, die sind so Mitte 40, die haben als junge Menschen diese Hochphase des norddeutschen Deutschraps Ende der 90er mitbekommen, sind damals super doll geprägt worden davon, weil Hip-Hop hat ja auch so einen ganz eigenen Style und das ist ja auch immer klar zu erkennen von außen, zumindest in der damaligen Zeit. Da gab es auch diese ganzen Codes und da habe ich auch bei manchen Männern gedacht, das ist nicht mehr angemessen für dein Alter. Aber vielleicht doch.
Und also es kommt natürlich immer auf die Attitüde drauf an. Und manchmal kommen da ja so Sachen zusammen, dass du das Gefühl hast, auch wie die dann da sind und tanzen. Und dass
und sie vielleicht haben sie auch verkleidet für den Anlass, weil es war ja im Grunde eine Retro-Rap-Veranstaltung.
Ja, das kann natürlich
auch sein. Und da haben die vielleicht nochmal die alten Klamotten aus dem Schrank geholt.
Also das muss man ganz individuell sehen. Natürlich soll jeder machen, was er mag. Aber es gibt einfach Fälle, wo man das Gefühl hat, dass die Leute nicht loslassen können und nicht würdig den nächsten Schritt machen oder irgendwie abgehängt werden. Und
da würdest du mich sehen.
Da würde ich dich nicht sehen. Und ich glaube auch nicht, dass du von dem, wie du bist, dass sich jetzt nächstes Jahr da irgendwie was ändert und du da andere Klamotten tragen musst. Aber das ist interessant, weil ich warte ja eben, seine Klamotten sieht man halt immer. Du siehst nicht, welche Musik du hörst. Aber na klar, mit solchen Band-T-Shirts strahlst du noch mehr in die U-Bahn und zeigst, ich bin übrigens ein Daddy. Weiß ich nicht, ob ich das so gerne mag. Aber andererseits habe ich neulich in der Bahn irgendwie eine Frau gesehen mit einem fetten Majora's Mask Tattoo.
Ein Videospiel. Aus den 90ern.
Und das war irgendwie, war auch ein richtig schönes, tolles Tattoo. Und da habe ich sie drauf angesprochen. Habe einfach gesagt,
ich fasse es nicht. Okay.
So. Und das war, hat sie sich super gefreut. Und das war total, und andersrum habe ich neulich, hat eine gute Freundin von mir war in London auf einem Konzert von The Postal Service, die seit Jahren nichts mehr live gemacht haben, auch nur ein Album damals rausgebracht haben und hat mir ein T-Shirt davon mitgebracht beziehungsweise geschickt mit so Glitzer, war ein total geiles T-Shirt und das hatte ich dann an und wurde in der Bahn darauf angesprochen und halb von so einem Typen angeflirtet zu diesem T-Shirt. Also das ist auch da wieder, dann bilden sich Zugehörigkeiten oder man sendet das so ein bisschen aus, was über die reine Mode hinausgeht. Weiß ich nicht. Du fasst es nicht, dass ich jemanden aufs Tattoo angesprochen
habe?
Ja,
natürlich, ist das finde ich wieder wahnsinnig übergriffig.
Das ist übergriffig?
Natürlich!
Wenn dich jemand auf ein Tattoo ansprechen würde, dass du nach außen trägst, damit fremde Leute sehen können.
Ich möchte nicht, dass mich fremde Menschen auf meine Tätowierung ansprechen.
Willst du
nicht? Nein, auf gar keinen
Fall. Auch nicht
positiv.
Dass du ihm sagst, Alter, ist das Liedfett? Das kann doch egal sein, dass du ein Liedfett-Tattoo hast. Wie cool ist das denn? Findest du das wirklich doof?
Kommt sehr. Also in der Bahn auf jeden Fall will ich das nicht. Also,
das war nicht die U-Bahn, das war eine Fernbahn.
Auch da will ich das. Noch viel weniger, da ist es ja noch eine viel längere. Das
war eine Ausstiegssituation.
Ja, okay. Das ist okay. Das ist okay. Aber da sind ja alle Menschen anders. Ich finde aber, man hat es sehr schwer in deiner Wahrnehmung von Mode und was man damit aussagt und was das mit der Identität macht oder auch nicht, wenn man halt keine hat, wie du manchmal hart sagst, keine eigene. Wie soll ich das denn anders handhaben? Weil ich mache das ja schon, also mindestens seitdem du und ich uns kennen.
Was?
Dass ich überwiegend in Merchandising-Sachen rumlaufe.
Macht doch nichts.
Nee, macht doch nichts. Aber du hast ja gesagt, es ist ja bei vielen Menschen so ein Entscheiden, ich möchte irgendwas damit ausdrücken oder auch nicht. Weil bei mir ging es nie primär darum, ach, vielleicht doch, weiß ich aber nicht. Aber wenn ich es jetzt ändern würde.
Ja.
Und jetzt ab 40 aufhöre und ich mache nur noch irgendwie weiße, schwarze, braune, lila Shirts, aber ohne irgendwas drauf,
ja,
dann würde ich mich ja sozusagen mich selber verraten? Oder wäre das dann auch rückwirkend so ein bisschen, als hätte ich versucht, etwas zu sein, was ich gar nicht bin?
Kann einfach sein, dass du ein menschliches Wesen bist, das sich verändert und das sich neue Gedanken gemacht hat und in dem Moment fandest du es gut, das zu tragen. Und jetzt hat sich etwas in dir geändert oder du hast angesichts deines Alters entschieden, Veränderung ist ja nichts Schlechtes und Veränderung ist auch kein Verrat an dem, was früher war.
Kommt auf die Motivation der Veränderung.
Das stimmt, es kann aber nicht grundsätzlich ist eine Veränderung Verrat an dem, was früher war.
Das stimmt.
Es ist trotzdem ein Kontinuum und du machst dir halt einfach Gedanken. Oder vielleicht ist es auch so, dass du dir ganz lange gar keine Gedanken hast und dann doch. Ich habe auch mir ganz lange gar keine Gedanken und dann denke ich manchmal so, bin ich im Laden, ich wähle ja auch Sachen aus und denke ich, hey, warum nehme ich nicht mal so eine Farbe, hatte ich noch nie vom T-Shirt. Vielleicht probiere ich das einfach mal aus, vielleicht finde ich das gut, vielleicht ist das irgendwie anders. Ja, und dann ist es zum ersten Mal überhaupt eine bewusste Auseinandersetzung und eine Annäherung. Wenn ich noch nie Musik gehört hätte, würde ich auch irgendwo anfangen und einfach mir erstmal irgendwas anhören. Und vielleicht ist es nicht das, wo ich am Ende lande, aber es ist ein Anfang. Verrat ist das nicht. Hast du denn, ist es wirklich so, dass du denkst, also, dass du Sorge davor hast, dass du damit so ein bisschen in eine seltsame Ecke driften könntest?
Na, seltsame Ecke?
Oder eine, die du nicht gerne magst, in der du dich nicht mehr so wohlfühlst.
Naja, es ist ja eher so ein Klischee, man hat ja manchmal Angst, zu einem Klischeebild zu werden.
Ja.
Also ich jedenfalls.
Ja.
Und es gibt ja nun mal diese vielen Klischees, die du jetzt auch gerade selber schon bemüht hast in diesem Gespräch, von den, ich sag mal, etwas Hängengebliebenen.
Ja.
Und natürlich möchte man nicht so gern zu dieser Gruppe gehören, wenn andere Leute einem auch auffallen, die man da einkategorisieren würde. Allerdings, und das, liebe jungen Menschen, die ihr diesen Podcast hört, ist die beste Nachricht. Je älter ihr werdet, desto egaler ist es, was andere Leute von euch denken.
Das stimmt.
Es ist wirklich so. Und das ist etwas, worauf man sich echt freuen kann, weil, ja, das hilft mir. Mir hilft das im Alltag so doll, weil es so viele Situationen gibt, wo ich merke, da bin ich heutzutage so viel entspannter, als es noch vor 10 Jahren der Fall war.
Ja, also irgendwie ein 25-Jähriger mit Burnt Merchandise ist auch eine Art von Klischee. Aber halt eine andere. Da bist du mehr in der Gruppe von Leuten, wo du nicht so rausfällst.
Viel mehr Leute, die dem Klischee entsprechen.
Es kommt halt darauf an, wo du rumhängst. Wenn du weiter auf die Konzerte gehst und da auch andere Leute in deinem Alter sind und wenn du dich weiter in Stadtteilen und in Orten bewegst und in Kneipen.
Aber das ist schon die Einschränkung, wo ich jetzt schon sagen kann, das ist nicht mehr so, dass ich, also teilweise ja, aber ich gehe auch mittlerweile regelmäßig auf Konzerte,
wo du der Älteste
wo ich auf jeden Fall zu den, also den Schnitt nach oben ziehe.
Ja.
Das ist so.
Aber ja, ich würde sagen, der Gradmesser ist, da du auch eine Awareness dafür hast, wie wohl du dich dann fühlst in dem Moment. Und wenn du irgendwann das Gefühl hast, du stehst irgendwo und sitzt in einer Bar oder im Restaurant oder bei irgendeiner kulturellen Veranstaltung und hast das Gefühl, du bist seltsam gekleidet oder du fällst auf eine unangenehme Art raus, die du nicht magst, dann ist der Zeitpunkt zu handeln. Aber nicht präventiv.
Ja, und selbst dann würde ich nicht mal sagen, ist er gekommen.
Man aber dann auch, und dann ist die Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ob man was ändern will.
Ja, ist richtig. Ich bin ja auch noch nicht 40.
Du bist... ich schon.
Du schon. Es ist der 25. Juni. Das bedeutet, es waren vor 4 Tagen war die Sommersonnenwende und gleichzeitig auch der Sommerbeginn.
Ja.
Und da ist... Ich weiß nicht, ob wir uns da schon mal drüber unterhalten haben. Es kommt mir fast komisch vor, falls nicht... Ich erinnere mich nicht, dass wir das schon mal gemacht haben. Was ist denn das für eine bescheuerte Idee, den Sommer an dem Tag beginnen zu lassen, wo die Tage wieder kürzer werden? Ja. Das ist doch total doof. Ja. Wer hat sich das überlegt? Hat das was mit Gott und Jesus zu tun oder Darwin? Wer
hat was mit Meteorologie zu tun und mit so.
Halina also Ruzinski
und ich,
so. Sternzeichen.
Ich mag ja sowieso nicht, dass der Sommer da anfängt, sondern ich mag, dass der Sommer am 1. anfängt. Ich mag ja die Monatseinteilung.
Ja.
Und dann ist es viel plausibler schon mal.
Es müsste auch
genau
sagen.
In der Mitte genau genommen sein. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Temperatur im Mai einfach viel niedriger ist als im August. Und dass das ja sich dann erst entrollt alles. Und selbst wenn die Sonne jetzt ihren Höchststand schon hinter sich hat, kommen ja die Sommertage. Das geht ja gerade erst los. Wir hatten jetzt letzte Woche einmal 32 Grad und der große Batzen ist ja noch vor uns. Das wäre ja auch komisch, wenn der Sommer quasi schon vorbei ist und man Herbst hat, aber dann noch bei 34 Grad rumschwitzt.
Das stimmt.
Deswegen.
Aber es ist irgendwie trotzdem kontraintuitiv.
Es ist kontraintuitiv.
Oh, die Tage werden kürzer, jetzt kommt der Sommer.
Ja, aber es gibt auch, man kann sich das auf dem Handy so schön angucken, wie sich das über das Jahr verteilt und es wirklich jetzt die ein, zwei Monate um diese Sommersonnenwende herum sind schon ziemlich stabil. Krass viel Sonne. Es ist ja im März und im Frühling ändert sich es rapide und im Sommer und im Winter ist es ziemlich lange stabil. Und deswegen bin ich noch einigermaßen fein damit. Schlimm wird es erst wieder, wenn der August langsam sich dem Ende zuneigt. Aber wir haben noch Ende Juni. Es ist alles gut. Wir haben wieder einen frischen, sauberen, klaren Pool. Es ist noch Ewigkeit vor uns. Ewigkeit. Ich bin neulich über die Nationalsozialisten gestolpert.
Das ist vielen Leuten so gegangen schon.
Ich habe mich tatsächlich ein bisschen irritiert gefragt. Es ist ein griffiger Catchphrase, griffige Punchline, möchte ich fast sagen, vom tausendjährigen Reich zu sprechen.
Mhm. Haben wir uns schon mehrfach drüber lustig gemacht.
An die Leute. Ja, haben wir das jetzt...
Dass die nur 12 Jahre gehalten haben, obwohl wir vom tausendjährigen gesprochen haben.
Genau, ich glaube, deswegen bin ich drüber gestolpert, weil wir uns darüber unterhalten haben, weil ich gesagt habe, ja guck mal, sogar die Nazis haben nur 12 Jahre geschafft.
Ja.
Aber aus der Denke der Nazis wiederum finde ich das fast seltsam bescheiden. Weil das davon ausgeht, dass irgendwann zu Ende ist. Also die haben ihren Niedergang schon angelegt. Gut, 1000 Jahre sind eine Menge, aber wir haben auch von den Ägyptern viel gelernt, wie lange die durchgehalten haben. Und ich hätte das ewige Reich genannt.
Ja, die waren nicht das, so, die waren bescheiden.
Das ewige Deutsche Reich.
Die Nazis waren bescheiden.
Ja, waren sie.
Also in dem Sinne schon. Ich weiß nicht. Also vor allem, ich glaube, die Sorge war in der Marketingabteilung der Nationalsozialisten, war, glaube ich, die, könnte ich mir vorstellen, die Sorge, dass man sagt, okay, ewiges Reich wäre natürlich geil, weil das ist so, ne, wir streben nach dem höchsten Möglichen, was überhaupt erreichbar ist.
Aber irgendwann explodiert die Sonne.
Aber nee, ich glaube nicht, dass sie daran gedacht haben, sondern dass sie, um ihre Message zu verkaufen, einen gewissen Realitätsanspruch in ihre Forderung legen wollten.
Ja, aber das passt nicht zu denen, Realismus.
Aber guckt mal den Scale des Realismus an den 1000 Jahren. Und damit ist ja auf jeden Fall verbrieft, dass niemand und keine Enkel und Urenkel und Ururenkel und Ururenkelgeneration das überprüfen können. In dem Moment, wo sie den Claim sich ausgedacht haben.
Ja, die Überprüfbarkeit, das verstehe ich. Aber ich finde grundsätzlich, so von der Ideologie her gedacht, ist darin enthalten, dass diese ja so felsenfest stabile Wahrheit des Übermenschentums, dass darin doch etwas angelegt ist, was irgendwann zerbrechen wird. Irgendwann wird es überkommen, sagen sogar die Nazis selber über sich.
Oder?
Und das passt nicht zu ihnen.
Naja, es könnte genauso gut sein, dass sie sich auch darüber Gedanken gemacht haben, wenn es so gut läuft und wir haben dann so 5, 6, 7, 800 Jahre geschafft und alles ist super stabil und Ariatum und alle, die ganze Welt spricht Deutsch. Juden gibt es nicht mehr, wir haben alle Ziele erreicht, dass sie dann vielleicht so eine gewisse, ich sag mal, Verfassungsänderung auch durchsetzen können, wo sie aus dem 2000-jährigen Reich ein 2000-jähriges
machen. Jetzt, wo es keine Juden mehr gibt, sind Juden erlaubt. Zum Beispiel. Und das also, ist denn das Jahr 1001.
Nee, also dass sie dann einfach ihre...
Dudes sind erlaubt.
Dass sie das verlängern. Also dass sie aus 1000 Jahren 2000-jähriges Reich machen. Und oh, dann, wenn es weiter, dann, wenn das erreicht ist und ich alles weiterhin nicht gut läuft und
prosperiert. Ich glaube, sie haben einfach über die Griffigkeit des Claims nachgedacht. Ja. Und das 1000-jährige Reich ist schon ein starkes Stück Marketingleistung.
Ist schon gut. Insbesondere, man darf das ja auch nicht vergessen, in einer Zeit, die ja von wahnsinnigen Dynamiken geprägt gewesen ist. Ich meine, ne, das haben wir auch schon hier drüber gesprochen, dass du und ich so lange und alle Menschen in Westeuropa so lange im Frieden am Stück leben können,
ja,
ist ja eine totale Anomalie der menschlichen Geschichte.
Ja,
das stimmt. Leben konnten, maybe. In der letzten Folge habe ich übrigens korrekt den Angriff Israels auf den Iran vorhergesagt, ja, bevor er passiert ist. Ja, ist dir das aufgefallen?
Was war damals?
Ja. Nur aufmerksam Nachrichten gelesen. Worauf war die jetzt eigentlich hinaus? Weiß ich nicht mehr. Tausendjähriges Reich. Ach so, das ist natürlich in dieser Gemengelage, wo irgendwie alles sich immer wieder neu sortiert und immer wieder Kriege und alles wieder unruhig, sind natürlich 1000 Jahre Stabilität ein heftiges Pfand.
Das ist ein super heftiges Pfand. Ich sag nicht, also sie haben sich auch echt vergriffen. Das ist ja schon so.
Mhm.
Es geht mir nicht darum, dass 1000 Jahre nicht ein echt guter Lauf für ein Regime sind, das Weltherrschaft anstrebt. Das ist unheard of.
Richtig.
Aber irgendwie habe ich den Nazis noch mehr Ego zugeschrieben als das. Ich finde, in ihrer Ideologie ist ein solcher Absolutheitsanspruch angelegt, dass da nichts kommen kann, was jemals über dieses stählerne Reich hinwegschrubben kann.
Und was ist jetzt dein Learning daraus? Sie waren doch gar nicht so schlimm.
Nee, ich werf denen einfach irgendwie eine gewisse Inkonsistenz vor.
Okay.
Ich würde einfach...
Kommt ganz oben auf die Vorwurfsliste. Das ist ein Regime.
Ihr habt es nicht richtig durchgezogen, Leute. Nürnberger Prozessen unter Top 1 möchte ich noch auf die Tagesordnung setzen.
Ja, warum denn nicht vom ewigen Reich, ihr Idioten? Das passt doch hinten und vorne nicht. Das passt
nicht zu euch.
Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Nee. Vielleicht hat es deswegen nicht funktioniert.
Ihre Ansprüche, um Himmels Willen. Die war nicht ambitioniert genug.
Ich möchte diesen sehr, sehr, sehr geschmacklosen Teil kurz auffangen. Aber daran anschließend, mit einer Frage, die ich mir auch nicht... Ist auch vielleicht ein bisschen naiv und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie in der letzten Folge schon gestellt habe. Wenn ja, bitte gleich reingehen. Ich habe es mir wie folgt formuliert und ich finde es eine schöne Formulierung. Warum checken Leute, die Lügen verbreiten für die eigene Sache nicht, dass das eine Red Flag für die eigenen Überzeugungen ist? Verstehst du, was ich damit sagen möchte?
Also du meinst, wenn Leute bewusst, absichtlich Lügen verbreiten,
genau, dann um einer gewissen Ideologie irgendwie zu stärken, und ich rede natürlich nicht von Bots, sondern von echten Menschen, die wirklich...
Dann müssen die in ihrem eigenen Gehirn merken, dass es nicht zusammenpasst?
Ja, genau. Und das, also das ist, ich glaube, das ist der Grund, warum ich völlig gefeit davor bin, so ein Mensch zu sein. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die beste Art und Weise für die eigene Überzeugung überzeugend darzustellen, wenn die auf Lügen basiert.
Ja.
Dann ist doch das Fundament, also da muss man sich doch hinterfragen, warum das ja so ist.
Das habe ich mir, die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt. Ich glaube, damals ging es noch so irgendwie um den Dschihad und sowas. Dass ich gedacht habe, die das wissen, also die wissen, dass es nicht so ist, wie die sagen, denen muss doch eigentlich die eigene Grundlage entzogen werden. Aber denke an Hans Lander.
Ja.
Der wusste auch die Lügen.
Inglourious Basterds.
Inglourious Basterds. Und der Großteil der Anhänger in einer Ideologie lügt nicht, beziehungsweise weiß nicht, dass es eine Lüge ist. So.
Ja. Ja, und das ist klar. Die Leute, die genau Lügen weitererzählen, aber ja, das nicht durchschauen, die meine ich damit. Und
die durchschauen, die sind halt, die benutzen die Ideologie nicht, weil sie glauben, sondern weil sie ihnen nützlich ist.
Oh, okay, der Peter Thiel-Weg. Verstehe.
Also die vergrößern ihre Macht, die ja machen andere Leute von sich abhängig.
Ja.
die profitieren davon, dass andere ihnen glauben. Das ist wie mit der, was ich über die Hamas mal gesagt habe, dass die halt Leute benutzen und ihre eigenen Leute auch irgendwie missbrauchen für ihr, ja, und am Ende muss man schon sagen, Russland. Haben die das wirklich durchdacht? Haben die das zu Ende gedacht?
Oder sind die Leute, die bewusst lügen? Oder
ja, die bewusst lügen. Ja. Also haben die wirklich so, weil die sich ja immer weiter in ihrer Ideologie einengen und auch nicht mehr rauskommen. Gerade wenn du eine riesige Gefolgschaft hast, ja, kannst du schwer irgendwann sagen, sorry Leute, das war doch ein bisschen anders und jetzt steigt mir das Wasser bis zum Hals. Und meistens geht es nicht gut aus für die Leute, aber manchmal halt schon.
Manchmal halt schon, und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum so autokratische Regime immer sehr viel Wert darauf legen, die Glaubwürdigkeit freier Presse zu unterminieren. Weil je mehr man das diskreditiert, desto einfacher ist es zu behaupten, also das, was hier als angebliche faktenbasierte Argumentation gegen mich auf den Tisch gelegt wird, das stimmt ja alles gar nicht.
Und dann womit hat da die ganze Trump-Kampagne damals angefangen? Nicht mit erstmal mit eigenen Desinformationen, sondern damit zu sagen, dass alles andere Desinformation ist. Ja, da kommt ja das babige Fake News. Fake News,
richtig.
Das ist ja ein Trump-Begriff. Ja. Alles wird aufgewobbelt, und wenn alles aufgewobbelt ist, ist auch alles egal. Kannst du dir auch alles leisten.
So, und was macht man dagegen? Wie kann man dagegen? Weil das ist ja leider ein aktuell relativ erfolgreiches Modell, sag ich mal. Was kann man dagegen tun? Und in Zeiten von KI-Weiterentwicklung wird es ja eher schlimmer als besser.
Tja.
Weiß, wissen wir auch nicht.
Nee.
Okay.
Weiter plausibel gegenargumentieren. Weiter was, also die Wahrheit entgegensetzen einfach. Und Fragen stellen. Und es ist ja häufig, sind die Lügen ja auch sehr offensichtlich, weil das ja Modelle sind, die sich nicht tragen. Das sind ja, kommen ganz oft ganz einfache Gebilde, die sofort in sich zusammenfällen, wenn man drei kluge Fragen stellt.
Aber das reicht ja trotzdem
nicht. Und dieser krasse Schlingerkurs mit erst, ich beende alle Kriege, dann beendest du den einen nicht und fängst den zweiten an. Also das ist,
weißt du, was ich interessant an dir finde? Wenn du Sachen so einordnest, auch wie schlimm irgendwas ist oder auch nicht, dann guckst du häufig aus, also habe ich den Eindruck, aus der historischen Brille drauf, auf Dinge, die aktuell passieren.
Aha.
Also, naja, jetzt ist vielleicht alles scheiße, aber im Vergleich zu noch früher ist es irgendwie doch gar nicht so schlecht. Und wenn man sich mal so anguckt, wie das schon mal passiert ist, dann kann man auch sagen, gut, die haben 1000 Jahre gesagt, sie haben nur 12 Jahre geschafft, also werden wir auch 12 Jahre Trump aushalten zum Beispiel. Aber diese ganze Scheiße, die in diesen 12 Jahren Trump passiert, die wird dabei komplett so weggeschoben, habe ich das Gefühl. Ist das
nee,
so?
Nein, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, dass die 12 Jahre Nationalsozialismus so krass schlimm waren, mhm, dass bis heute das sich entsprechend ausstrahlt. Das ist ja nicht so, dass man sagt, nicht so nihilistisch, es ist alles egal, es wird sowieso alles langfristig anders. Natürlich gilt es auch, 12 Jahre Nationalsozialismus und 12 Jahre Trump zu verhindern, aber ich habe halt nicht so einen fatalistischen, endgültigkeits-apokalyptischen Blick da drauf.
Ja, auch ganz gut, ne?
Das ist eigentlich der einzige Unterschied.
Ich möchte übrigens sagen, mein guter Freund Joachim Telgenbüscher vom Podcast Was bisher geschah, die haben gerade den vierten Teil einer vierteiligen Serie veröffentlicht zum Nahostkonflikt, und als wir damals erstmalig darüber sprachen, habe ich ja gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass kein Mensch auf der Welt so wirklich versteht, was da eigentlich los ist. Joachim Telgenbüscher und Nils Minkmar sind, glaube ich, die einzigen beiden Menschen, die das wirklich verstehen. Und wer ein bisschen in diese Richtung kommen möchte, hört sich bitte auch diesen tollen Vierteiler zum Nahostkonflikt an. Weil ich habe so viel gelernt. Wahnsinnig spannend.
Aber jetzt verstehst du es auch.
Nee, nicht komplett. Weiterhin nicht. Aber ich habe auch den vierten Teil noch nicht gehört. Vielleicht fehlt mir der noch. Und danach habe ich Closure, könnte sein. Aber das Problem, das Deprimierende, das möchte ich vorweg schicken als kleinen Disclaimer. Also, selbst wenn man ihn versteht, man kann ihn einfach nicht lösen. Also, nochmal, ich habe jetzt die viele Folge nicht gehört, aber ich glaube nicht, dass, also nicht, also man, es gibt keine richtige
Lösung. Unser guter Freund Herr Jäger, unser ehemaliger Schulleiter und mein Gemeinschaftskundelehrer.
Meiner auch.
Gemeinschaftskunde ist in Hamburg Politik oder Gesellschaft oder wie das in anderen Ländern heißt. Mit dem haben wir auch den Nahostkonflikt behandelt.
Mhm.
Und da war es wirklich auch so, denn ist, macht man das so schulmäßig, ne? Dann geht man das ein bisschen chronologisch durch, dann sagt man, okay, es gab diese Verhandlungen, es gab diese Weißbuch-Vorhaben und also alle möglichen Dinge. Und irgendwann erinnere ich noch, wie wir da saßen als OberstufenschülerInnen in diesem Kellerraum mit Herrn Jäger.
Ich weiß genau, in welchem
Raum. Und so eine Erkenntnis kam von wegen, fuck, Scheiße, das ist ja, das kriegst du ja nicht gelöst. Nee, das ist ja, du kannst, erst denkst du so, oh ja, das ist mit Israel, das ist schon, die haben echt schon, also das kann man schon nachvollziehen. Und dann denkst du, wow, aber Moment mal. Also, und dann geht das immer so hin und her. Dann hast du erst so ein bisschen, fühlt man sich so in die Richtung gezogen, dann fühlt man sich in die Richtung gezogen. Und am Ende denkst du, nee.
Ich bin raus hier.
Ich bin raus. Lass uns einfach, lass uns einfach die Karten neu mischen. Alle Menschen nochmal ins Deck und dann neu verteilen und vielleicht klappt's dann.
Nee, hat ja schon mal nicht geklappt. Warum soll das jetzt? Das ist einfach, also man, es ist schrecklich. Es ist eine schreckliche Situation.
Ich habe kürzlich ein Videospiel gespielt, das von Apokalypse handelt, so ein bisschen, wo es grob gesagt darum geht, dass Aliens zur Erde kommen und versuchen, Kontakt aufzunehmen, aber diese haben so eine andere Art und Weise zu kommunizieren, dass sie nicht mit einem sprechen, sondern dass sie im Grunde Erinnerungen vereinen und sofort erfahrbar machen. Und das hat dazu geführt, dass bei allen Menschen ihre gesamte Erinnerung ihnen auf einmal gewahr wurde. Und dass ihre Gehirne so überfordert hat.
Der gesamten Menschheit, also aller Menschen gleichzeitig.
Ja, ich glaube nicht, sondern es war eher so für sich selber mit diesem Alien zusammen dann. Und das führte dazu, dass die nicht mehr aufhören konnten zu weinen und sich tot geweint haben und alle Menschen gestorben sind, außer eine einzige Person.
Und Gott, wie bei diesem Flugzeugabsturz in Indien.
Ja, nur weltweit. Und aus dieser einen Person werden dann Klone und dann entsteht daraus eine Gesellschaft. Ist alles ein wahnsinnig kompliziertes, interessantes Science-Fiction-Ding. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass am Ende dieses Spiels es eine Situation gibt, in der man im Grunde sagt, okay, wir müssen jetzt von vorne anfangen. Wir müssen jetzt eine neue Gesellschaft gründen. Und man so ein bisschen, was man manchmal so überlegt, so was wäre eigentlich, wenn wir all diese Konflikte wie Nahost oder sowas, wenn man einfach neu anfangen könnte und nicht aufbauen müsste auf den ganzen Problemen von früher, wie würde man dann die Gesellschaft machen? Und man hat dann im Grunde die Möglichkeit zu sagen, verschiedene Einflüsse auf das Leben dieser einen überlebenden Person kann man an- oder ausschalten und kann entscheiden, was tragen wir in das neue Leben mit rüber.
Welche Art von Einfluss?
Der werteorientierte, das Bewusstsein der Geschichte. Willst du das mitnehmen? Mhm. Willst du für Learnings, aber vielleicht auch, kannst du dich nicht lösen. Willst du den Forscherdrang und den Drang zur Veränderung mit übernehmen? Willst du Sicherheit und Stabilität übernehmen und Kontrolle übernehmen? Oder willst du Freiheit? Und das wird durch verschiedene Fraktionen repräsentiert und du hast dann, kriegst einfach wie von Gott die Verantwortung, dass Alien sagt, okay, ich habe echt genug Unheil angerichtet, ich bin raus hier, mach du mal. Und dann bist du die Person, die entscheiden muss, wie die Menschheit ab jetzt ist. Und das war für mich fast nicht möglich, weil es halt nicht so ist, dass du sagen kannst, ja, die Bösen weg und die Guten rein.
Ja.
Sondern du musst diese Werte so ein bisschen miteinander in Einklang bringen. Und da hab ich auch gemerkt, man sagt dann immer so, können wir nicht einfach alles scrappen und so auf der grünen Wiese neu anfangen? Ist nicht so leicht. Es sind immer noch Menschen, die dann da sind.
Ja, und vor allem müsste man dann ja auch bewusst neu anfangen. Also man muss eine klare Richtung im Kopf haben.
Ja, genau.
Und das ist ja, ja.
Was lässt du geschehen? Was lässt du in den Genpool sozusagen rein und was willst du außen vor lassen? Ja. Und alles reinnehmen ist auch eine sehr schlechte Idee, weil das sehr deutlich wird, dass dann einfach sofort alles sich kannibalisiert. Und da habe ich sehr lange darüber nachgedacht, was eigentlich diese Idee eines Schöpfenden, was das für eine heftige Verantwortung ist. Und dass die Idee von einem Gott, also wenn man an einen Gott glaubt, was das für ein krasser Entität sein muss.
Und ist das vielleicht auch so ein Weg des geringsten Widerstandes, sich vorzustellen, das hat eine nicht erklärbare göttliche Macht als geschaffen und die ist auch dafür verantwortlich, dass es weitergeht. Das heißt, ich als kleiner Mensch kann ja sowieso nichts ausrichten, weil es ist alles schicksalsergeben.
Aber die meiste Religion sagt ja genau das Gegenteil. Die meiste Religion sagt, du als kleiner Mensch bist sehr verantwortlich für das, wie du lebst, ob du die Göttlichkeit in dir trägst und so.
Aber eben halt auch immer nur bis zu einem gewissen Grade. Es sagt ja keine, soweit ich weiß jedenfalls, zumindest keine monotheistische Religion, du kannst Gott werden.
Nee. Und genau, und die Göttlichkeit nimmt dir die Verantwortung der Sinnsuche und auch irgendwie ein bisschen der Erklärung dessen, was die Welt ist. Du musst halt, und deswegen ist dieses Austreten aus dem Schatten Gottes, lässt den Menschen erstmal ganz schön klein und verloren im Universum dastehen.
Ist ja auch so.
Ja.
Man ist klein und verloren.
Und jetzt den Versuch zu unternehmen, das zu ordnen und eine Gesellschaftsform und ein gutes Miteinander und eine Entwicklung und eine Erkenntnis, das ist eine heftige Last, die auf unseren kleinen Schultern als Menschen lastet.
Kein Wunder, dass ich mein Leben so gestalte, dass ich nicht gestalte, außer mein eigenes Leben.
Flucht ins Private.
Ja, Flucht ins Private.
Ja.
Das kritisierst du. In manchen Aspekten jedenfalls. Hast du schon oft getan.
Ja.
Leute sollen was tun für eine bessere Welt, eine bessere Gesellschaft.
Ich kritisiere das gesamtgesellschaftlich, aber ich sage auch immer, das ist so individuell und man kann das nicht von allen verlangen. Das hängt ganz viel mit Neigung und Präferenzen.
Und man kann auch die Flucht ins Private in mindestens zwei verschiedene Varianten ausfüllen. Nämlich einmal, dass man trotzdem sich anderen Menschen gegenüber so verhält, dass man das Gefühl hat, man hat einen positiven Effekt auf andere Menschenleben. Oder auch das negiert und sagt, fick die anderen, ich guck nur auf mich. Genau. Oh Mann. Weißt du, was ich vorschlagen würde? Wir machen jetzt eine Pause. Wir waren schwer. Wir waren aber auch gut schon wieder. Meine Güte, haben wir das gut gemacht.
Du sagst, es ist vorhin so eloquent. Wir sind geil.
Wir sind sehr geil. Und wir sind sehr geil und wir mögen und andere auch eine gute Mischung aus Erkenntnis, Deep Talk und Albernheit.
Aber wir machen das häufig inzwischen mit den Pausen, ne? Dass wir einfach Blöcke haben.
Ja.
Und dann gibt's noch einen Quatschblock.
Ja.
Hast du noch ein bisschen Salz für Quatsch?
Die ganze, also ganze Meere, Weltmeere voll Salz habe ich.
voll.
für unser Quatschsegment.
Na gut.
Die nächsten zwei Stunden dieses Podcasts.
Dann sollte ich vielleicht
pinkeln gehen.
Nee, muss überhaupt nicht pinkeln.
Na, dann lass das.
Dann sollte ich vielleicht nicht pinkeln gehen. Das nehme ich mir vor für die Pause. Nehmt ihr euch auch was vor für die Pause? Zum Beispiel ihr zu lauschen und dann gleich weiterzuhören.
Welches hättest du gern?
Krawall.
Nee, welches Pause? Krawall?
Das ist der neue Jingle, den nehmen wir gleich auf.
Ach, herrje. Schauen wir mal, ob diesen Ankündigungen Worte folgen.
Nee, Krawall ist ja, Worte. Das sind ja Worte, die wir singen.
Ja.
Wir gucken, ob den Ankündigen. Put your Mouth where your mouth is, oder so ähnlich.
And your hands in the air. Schmeiß eure Hunde hoch.
In die Luft. In Bibis Paradise.
Ich will eure Hunde sehen. Bis gleich.
Pause.
Hello, hello, bonsoir, salut, ça va. War das teilweise richtig? Ja, ne?
Es war alles richtig.
Alles war richtig. Wir sind zurück. Wir sind jetzt im albernen Teil. Und wie könnte dieser alberne Teil besser beginnen als mit Benny?
Ja, mit mir.
Als mit dir.
Quick quack.
Ich habe... Hast du Quick quack gesagt?
Quick quack.
Okay. Ich habe ein Geschenk für dich.
Cool, obwohl du Geburtstag hattest.
Ich hatte Geburtstag, habe von dir nichts bekommen.
Ich habe dir nicht gratuliert und ich habe dir das nichts bekommen.
Du hast mir einen Tag zu spät, also später, nicht zu spät, einen Tag später, du hast mir gratuliert.
Ja.
Halt nicht an dem Tag, aber das reicht mir schon. Das,
cool.
Und auch wenn es hätte, ist mir alles egal.
Ich erinnere, früher war es manchmal so, da habe ich dich um 23.40 Uhr angerufen und da warst du so, oha, das war aber knapp.
Es gab mal tatsächlich die Situation, wo ich an meinem Geburtstag irgendwie unterwegs war und dann, wo ich noch früher wohnte, Ohlsdorf ausgestiegen bin, um dann 15 Minuten nach Hause zu laufen. Währenddessen ist Mitternacht vorbeigegangen, also ich hatte gerade nicht mehr Geburtstag, yeah. Und ich habe dich eine Minute nach 12, habe ich dich angerufen, um dir Vorwürfe zu machen. Ja.
Aber du hast mich früher häufig auf dieser Strecke angerufen.
Ja, das stimmt.
Da haben wir einfach telefoniert eine Viertelstunde auf genau diesem Nachhauseweg. Ja. Einfach so, guck mal, was wir für Freunde sind.
Waren.
Mal wahr. Jetzt sind wir alle Freunde, bei denen du mir Geschenke machst, obwohl du Geburtstag hattest.
Ja.
Sieht aus wie ein Aschenbecher. Es ist ein Aschenbecher.
Es ist ein Aschenbecher.
Oh, wow. Wer hat den denn gemacht?
Ich hab den gemacht.
Du hast den gemacht?
Ja. Ich habe nicht den Aschenbecher selber gemacht, aber ich habe ihn bemalt und beschrieben.
Ein Aschenbecher bemalt für mich?
Ja. Weil du keinen hast für mich. Also
es ist ein Geschenk für dich, weil ich so unaufmerksam bin.
Naja.
Ich habe neulich darüber nachgedacht, ob ich eigentlich mal häufiger vielleicht einfach selber, ob es eigentlich angemessen wäre, wenn ich zum Beispiel solche Dosen mal kaufen würde oder regelmäßig Cola im Haus hätte, weil du regelmäßiger Gast bist und ich weiß, das sind Sachen, die du vielleicht sonst mitbringst.
Ja, so hätte man unsere Freundschaft mal konstituieren können, aber der Zug ist abgefahren, ist okay.
Ja, aber man kann sich doch ändern. Habe ich doch auch letztes Mal über die Pünktlichkeit gesagt.
Aber es muss sich ja auch nicht immer
ändern. Das ist ja richtig toll.
Gut, ne?
Ja. Und wir hatten früher immer viele Aschenbecher, aber die sind irgendwie alle nach und nach kaputt gegangen oder...
Beschreib doch mal, was da drauf zu sehen ist.
Ach so, Entschuldigung. Es ist ein Aschenbecher. Wunderbar. Wieso kannst du das? ein Aschenbecher, in dem wir unser Podcast, Spotify oder sonst was, Cover,
ja.
Zu sehen ist, wie wir in der Badewanne sitzen. Das sieht aus, als hätte ich eine Badehaube an.
Es sieht auch so aus, als wären meine Brusthaare mein verlängerter Bart.
Ja, und du hast keine Hände, sondern nur Arme.
Ja, weil das ich aber auch auf dem Originalbild so nach hinten verschwindet.
Und wir haben beide krass viel Brustbehaarung, viel mehr als in echt noch.
Und auch viel dunkler.
Viel dunkler. Darunter steht alles über alles und am Rand steht Bielebu Podcast since 2019.
Ja.
Ja, das ist klasse.
Ich war beim Keramikmalen.
War das so ein Volkshochschule-Kurs?
Nein, das war ein Geburtstagsgeschenk, was meine Frau bekommen hat von Anne.
Ah.
Und wir waren zu vier dann beim Keramikmalen.
Und du hast...
Und alle drei haben irgendwelche Becher bemalt, so geile Kaffee- und Teebecher. Auch wunderschön geworden. Aber ich habe mir... den Aschenbecher aussucht. Dachte mir, das kann ich verbinden mit einem Geschenk an dich, wovon ich selber was habe, worüber du dich freust, aber was einzigartig cool ist.
Alle sind Gewinner.
Absolut.
Deine Frau, Anne, du und ich.
Ja. Alle haben gewonnen. Habe ich dir mitgebracht. Ist das nicht cool?
Das ist cool. Das ist richtig cool.
Ich fotografiere das mal. Und
die Farben sind schön. Was ist hier dieses Schwarze?
Na, das sollten so die Fliesen sein.
Ja.
Das war so meine Idee, aber das sah dann gar nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe.
Sieht aus wie schwarzer Regen.
Aber dann konnte ich es auch nicht mehr rückgängig
machen oder so. Das ist hier die Apokalypse einfach, die bei uns hineinbricht. Das ist der ständige Doom und Gloom von Donald Trump und den anderen Nasen.
Das ist schon relativ mächtig und ausgeprägt. Ja, ich mache mal ein Foto und lade es bei Instagram hoch.
Bielebu_podcast. Wenn wir richtig groß sind, geht es in die Serienproduktion.
Um Himmels Willen, das hat, glaube ich, 2,5 Stunden gedauert.
Ja, musst du überlegen, was du für einen Stundenlohn willst. 100 Euro.
Okay.
Also pro Aschenbecher 250 Euro, ihr seid dabei. Können wir gleich auch draußen noch ein Foto machen im Anschluss.
Ja
richtig geil.
Herzlichen Glückwunsch zu meinem Geburtstag.
Auch erstaunlich, ne? Since 2019,
Super lang schon.
Super langes Projekt von uns.
6 Jahre haben wir das dieses Jahr schon.
Alle unsere anderen Projekte getötet.
Ja, das ist ein mächtiges Monster. Aber mächtige Monster leben lange. Das sieht man auch an Donald Trump. Und dann habe ich mir nämlich gedacht, ich habe neulich den Spruch im Kopf gehabt, du hast mal gesagt, du magst es gerne, wenn so Sprichworte ins Gegenteil verkehrt werden. Und das hat auch eine andere Bedeutung und sowas. Ne? Und dann habe ich mir neulich so für uns überlegt, oder vielleicht habe ich das irgendwo gehört und auf uns bezogen, wir haben Kosten und Mühen gescheut.
Keine Kosten und Mühen.
Ja.
Also wir haben Kosten und Mühen.
Genau. Das ist der Bielebu-Podcast.
Das gefällt mir.
Das fand ich sehr, sehr, sehr witzig. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht oder habe das mal so im Kopf überschlagen. Das stimmt nur teilweise, weil wir machen uns nicht sehr viel Mühe, muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen. Wir machen keine große Vorbereitung. Wir recherchieren wenig und treffen uns einfach nur, machen das Mikrofon an und sprechen über Themen, die uns so beschäftigt haben die letzten Wochen. Das ist ja basically alles, was wir dazu beitragen.
Ja, und mit wenigen Ausnahmen.
Mit wenigen Ausnahmen und dann lade ich das noch hoch, schneide das zusammen, ist auch nicht so schwer. Alles geht schnell, das ist alles kein großer Aufwand. Also Mühen scheuen wir.
Kosten
nicht. Ich habe nämlich mal überschlagen, dass ich für diesen Podcast bis jetzt schon so ungefähr 1000 Euro ausgegeben
habe.
Doch.
Nimm dir gleich noch ein Bier, bitte.
Das hat mich selbst ein bisschen erschreckt. In Anbetracht der Tatsache, dass es bald schon 6 Jahre sind, finde ich es dann wiederum auch nicht so schlimm. Und es tut mir ja auch nicht doll weh.
Moment, aber 6 Jahre, oh.
Mhm.
Einfach dann jedes Jahr fast 200 Euro.
Mehr. Ich zahle 30 Euro im Monat für Podigé.
Das ist zu viel Geld.
Nee.
Kannst du nicht eine Stufe niedriger machen? Soll ich dir Geld geben?
Nein, alles nein, das wollte ich damit nicht erreichen. Ich wollte lediglich.
Ich habe das Mikrofon gekauft.
Genau.
Hat auch fast 3.000 Euro gekostet.
Dann haben wir noch ein paar Jahre, bis wir even sind.
Nicht 3.000.
Ach so.
1.000 Euro.
Dann bringe ich dir sogar noch einen Aschenbecher mit.
Ja, aber den hast du nicht bezahlt.
Nee,
den
hat Anne bezahlt.
Danke, Anne.
Anne hat unser coolstes Merchandising-Produkt bezahlt.
Habe ich noch irgendwas bezahlt für unseren
Podcast? Ist doch scheißegal. Darauf wollte ich nicht.
Sind wir ganz schwindelig.
Ja, ich merke das schon. Das wollte ich
also nicht. Wir haben keine Kosten, aber Mühen gescheut.
Genau. Und dann, jetzt muss ich mal was von dir wissen. Wir haben hier
Warte, wir sind noch nicht vorbei damit. Du hast völlig recht. Das gefällt mir sehr gut. Und ich musste mir das merken. Wir haben Kosten und Mühen gescheut. Finde ich super.
Ja.
Wenn man es häufig anmeldet, ist doof. Ich habe früher in meiner Studi-Band, wenn die so mit Texten um die Ecke gekommen sind, die mir so ein bisschen zu plump waren. So ein bisschen zu einfach. Eindeutig. Dann habe ich manchmal einfach genau das gemacht, dass ich Textzeilen ins Gegenteil verkehrt habe. Und schon war es geil. Also man kann das nicht willkürlich machen. Wäre auch mal ein Experiment. Aber
ein guter Lifehack für die Schreibblockade.
Ja, wenn ihr das Gefühl habt, euer Text, dann dreht es einfach um. Und es funktioniert manchmal.
Man muss einfach so super einfache, easy Schlagertexte schreiben und dann muss man jede dritte Aussage ins Gegenteil verkehren.
Ja.
Und dann hat man einen Indie-Song.
Ja.
Indie-Rock.
Ja, so ist es.
Wirklich wahr. Das ist sehr einfach, eigentlich. Ja. Ein guter Tipp. Sehr guter Tipp. Eigentlich wollte ich das später machen, aber jetzt passt es gerade so gut. Lifehack. Ich habe gestern tatsächlich zum allerersten Mal einen eigenen Lifehack für mich selber herausgefunden, den ich nicht irgendwo anders gehört habe. Und ich glaube, der ist nicht sehr bekannt, womit man wirklich das Leben von vielen Menschen verbessern kann.
Nicht nur von sich selber.
Nicht nur von sich selber. Es betrifft die...
Das ist wirklich ein Lifehack. Man verbessert das live.
Und man verbessert das live und zwar von Menschen, die gerne baden, in der Badewanne. Also vielleicht
so wie wir auf unserem Aschenbecher.
Ja, genau. Oder wie ich in meinem Privatleben.
Ich bade nur auf unserem Aschenbecher, nicht in echt.
Besser als in unserem Aschenbecher zu baden. Ich habe gestern gebadet und dabei zufällig herausgefunden, dass man, wenn man sein Handy mit einem eingeschalteten Podcast, der über das Handy läuft, über die Handy-Lautsprecher, auf den Badewannenrand legt, kannst du Unterwasser-Podcast hören. Und es ist egal, ob das der Rand direkt an deinem Kopf ist oder am Fußende. Du musst nur das Handy auf den Badewannenrand legen und dann gehst du mit dem Kopf unter Wasser.
Aber hast du nicht gerade fast von der Bluetooth-Box gesehen?
Ich habe das Wort Bluetooth-Box.
Also es ist nur, dass der Sound genommen. Kommt aus dem Handy raus.
Ja.
Musst du mal ausprobieren, ob das auch klappt, wenn du die Box, wenn du es über eine Box hast.
Ja, natürlich.
Box, klappt genauso.
Natürlich wird es genauso klappen. Aber ist das nicht wahnsinnig verrückt? Wenn das Handy, sagen wir mal, auf dem Waschbecken liegt, was bei meinem Badezimmer nicht weit von dem Ort entfernt ist, wo mein Kopf ist, in der Badewanne, und ich gehe unter Wasser, höre ich nichts.
Ja, das ist wie bei Lucky Luke, wenn du auf die Schienen legst, um zu hören, wann er zukommt.
Ganz genau.
Überträgt sich.
Und es überträgt sich. Und dann hörst du unter Wasser. Und dann kann man mit dem Kopf ganz lange unter Wasser sein.
Was machst du unter Wasser?
Ohren waschen.
Ach so, dein Gesicht guckt noch raus.
Das Gesicht
guckt noch raus. Aber die Ohren nicht, denn ich höre nicht zum Gesicht.
Die Hälfte des Gesichts ist unter Wasser.
Die Seite des Gesichts ist unter Wasser.
Genau, der Ohrenteil.
Der Ohrenteil.
Das Ohrengesicht.
Ich habe darüber auch nochmal nachgedacht, als ich das gehört habe. Und es ist für mich einfach, die Ohren sind einfach nicht das Gesicht. Wirklich nicht. Okay, cool. Finde ich gut. Es ist vor allen Dingen, finde ich, ich kann so nachempfinden, wie diese Erkenntnis so. Aber ist es nicht sehr gefährlich, das Handy auf den Rand zu legen?
Kommt auf den Badewannenrand an.
Ja, das stimmt.
Wie breit er ist. An meinem Kopfende, wo ich es ausprobiert habe, war es gefährlich. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Weil nur dadurch habe ich das gelernt.
Also, und ist es glasklar?
Es ist ein bisschen brumm, aber es stört nicht. Also man versteht alles, man hört alles. Ist vielleicht ein bisschen, also man muss vielleicht ein bisschen lauter machen, aber gar nicht viel.
Okay, glaubst du, wie ist das? Das sind ja Fugen im Spiel. Wenn du ein großes Schwimmbecken hast, ein gekacheltes Schwimmbecken, auf öffentliches Schwimmbad.
Ja.
Du bist ganz alleine da drin.
Ja.
Nachts brichst du ein, wie Moriarty.
Ja.
Und jetzt legst du das auf die Kachel am anderen Ende, 100 Meter entfernt. Und jetzt tauchst du. Glaubst du, das überträgt sich?
Ich glaube nicht, weil das Entscheidende möglicherweise ist, dass ja die Badewanne ein Körper ist.
Ja, genau.
Und das gekachelte
mit Riesen... Mit den Fugen und so.
Ja, die
Fugen, durch glaub, die Fugen geht das nicht durch.
Ich glaube, durch die Fugen geht es nicht durch oder es wird auf jeden Fall stark verleisert.
Jede Fuge verleisert.
Ja, jede Fuge
verleisert. Leiser. Leiser, leiser. Das ist ein Schlager. Ich wollte Rocco Schamoni sagen, aber ich meinte Costa Cordalis.
Rest in Peace.
Rest in Peace. Hossa, Hossa.
Unser erster Dschungelkönig.
Genau. Okay. Also, Freibad nein, Badewanne ja.
Es gibt aber hier, unsere guten FreundInnen von Blond haben ja nicht beim aktuellen, sondern beim Album davor Pre-Listening-Partys gemacht, die in Schwimmbädern waren, wo man unter Wasser das Album hören konnte. Also es wird irgendeine Möglichkeit geben, aber wahrscheinlich ist es nicht nur ein Handy, was es irgendwo auf dem Rand liegt.
Fugenbrechende Lautsprecher, ja,
genau.
Die überall sind. Oder fugenüberbrückende Lautsprecher.
Fugenbrecher 3000 wurde da eingebaut.
Ich glaube, das geht mit einem Handy. Ich war mal in der die flüsternde Kapelle irgendwo in Warschau, Krakau, einer polnischen großen Stadt, in einer Kapelle, in der man Riesensaal, wirklich ein großer, großer Saal, und die ist so gebaut, die Decke, dass man sich jeweils in eine der vier Ecken stellen kann. Und wenn man sich an die gegenüberliegende Ecke stellt,
kann man sich unterhalten.
Und ganz leise redet, hört man das. Und das ist so krass, weil ich war da und da waren halt ganz viele Leute in diesem Saal, die sind da durchgelaufen und haben auch geredet und geredet. Und dann stellst du dich hin und siehst da hinten, quer gegenüber, fast wie ein Fußballfeld, nee, nicht ganz so groß vielleicht, steht jemand und du redest so in dieser Lautstärke und du hörst es glasklar.
Krass.
Also ich die Stimme irgendwie so über die Decke genau rüber.
Da gibt es auch eine How I Met Your Mother Folge, wo sie in einem Museum sind und das auch so gebaut ist. Und ich dachte, I called Bullshit.
Nee, ist nur Bullshit. Die waren wahrscheinlich in Polen und haben das mitbekommen und dachten, geil, ich muss noch eine Folge schreiben, ich habe keine Zeit mehr, kacke, ich mache einfach eine Folge über diesen Scheiß. Die Leute werden schon lachen, wenn Barney in der Szene ist. Und Elbphilharmonie, auch so ein Ding, also diese Akustik zu entwerfen. Ich bin jetzt wieder voll auf dem Positive Train.
Ja, guck mal.
Was die Menschen in der Lage sind, wenn sie wirklich sich reinbohren und sich überlegen und so eine Leidenschaft haben und dann sagen, ich will das verwirklichen. Und zum Glück ist gesellschaftlich akzeptiert, dass so Musik kulturell wertvoll ist. Deswegen kriegen wir heftige Förderungen der Stadt und des Bundes.
Ja, du sagst zum Glück. Wir haben ja nun wirklich schon sehr eindeutig etabliert in diesem Podcast, dass das die höchste aller Kunstformen ist.
Das stimmt.
Also.
Aber es ist jetzt nicht heftige Straßenmusik, sondern es ist schon, wobei die Elbphilharmonie bemüht sich sehr um ein breites
musikalisches
Angebot. Nicht nur klassische Musik. Und
war da bisher einmal drin, da waren da die drei Fragezeichen.
Guck, also auch die dürfen da sein. Insofern ist es von uns allen, für uns allen, und da, wenn sich da Leute so geil verwirklichen und über sich hinauswachsen, und also, ist der Mensch nicht ein Wunderwesen?
Der Mensch, viele.
Es gibt ein Lied von uns, das heißt Der Mensch, das Wunderwerktier.
Oh. Das klingt gehaltvoller, als der Song wahrscheinlich ist.
Ja. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass der Impuls des Liedes ein ähnlicher ist. Das ist einfach heftig geil, das, was der Mensch kann und was er macht.
Ich möchte nochmal anknüpfen an das Thema Mode im weitesten Sinne.
Warum ist der Mensch männlich?
Weil alles männlich geprägt ist ursprünglich. Also früher ist es einfach auch ein Zeichen von Sexismus vielleicht.
Vielleicht.
Ja, weil ich weiß nicht, wer hat denn die grammatikalischen Regeln der deutschen Sprache festgelegt irgendwann mal?
Ein Mann.
Höchstwahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich. Ich habe gerade eine Folge des Star Trek Group of the Orville von Seth MacFarlane gesehen. Das, was ich erst dachte, ist so eine blöde Parodie, was aber eine sehr, sehr gute Star Trek Serie ist. Und da gibt es eine Folge, wo sie Friedensverhandlungen mit einem Matriarchat, einem Planeten machen, wo ein Matriarchat herrscht. Die Männer, und das könnte man so billig machen, so, ja, das sind halt einfach Frauen, und dann machen sie einfach einen Spiegel und es ist dann auch so, dass sie auf dem Schiff, um diplomatisch alles richtig zu machen, tun sie so, als wären alle Frauen nur in Führungspositionen und die Männer so Helfershelfer. Und dann ergründen sie das aber mit denen und sprechen auch darüber. Und das ist, die Serie ist super klug. Seth MacFarlane ist ein smarter Typ.
Ja.
Und da kommt dann tatsächlich, und das mag ich, wenn in Serien das dann auch mal wirklich ausgetauscht wird, explizit das Argument, dass sie gesagt haben, Männer sind einfach so, also in unserer Vergangenheit war es so, dass Männer einen so krassen Herrschaftsanspruch und so viel Leid verursacht haben und so weiter, dass wir gesagt haben, no more. Und dann spielen die das halt, das ist geil an Science Fiction, spielen die das einfach so durch. Und dann überlegen sie, wie wäre es, wenn man wirklich sagt, wir überkommen, also sagen wir, wenn es keine Männer geben würde, wäre die Gesellschaft viel friedfertiger, besser, alles wäre viel toller. Und die haben das halt einfach gemacht und haben gesagt, Männer dürfen keine Macht mehr haben auf unserem Planeten, weil das zu gefährlich ist und zu scheiße für die Gesellschaft.
Und was war das Ergebnis?
Naja, die weiterentwickelte Menschheit hat halt entgegengehalten, ja, in unserer Vergangenheit war das auch so, aber wir haben einen anderen Weg gefunden. Wir haben einen Weg zu echter Gleichberechtigung gefunden und nicht zu einer entgegengesetzten Unterdrückung. Das ist eine gute Folge, kann man sich angucken, aber ich fand das ganz schön, dass das nicht einfach nur so war, dass es halt das Patriarchat gespiegelt, sondern dass sie gesagt haben, dass es unsere Reaktion auf dieses scheiß männliche Dominanzverhalten.
Ja, das ist, glaube ich, die Antriebsfeder vieler Menschen auch heutzutage. Was? Naja, es gibt, glaube ich, feministische Bewegungen, die genau dahin streben.
Ja. Also im Ergebnis wäre es wahrscheinlich so langfristig gedacht nicht verkehrt, die Männer ein bisschen von der Macht fernzuhalten. Ich
würde es auch gerne mal ausprobieren.
Ja. Solange die Männer finanziell entsprechend kompensiert werden.
Ich habe noch ein paar Alltagsdinge, die ich mal von dir beantwortet haben möchte. Und zwar einmal Lichtschutzfaktor in Sonnencreme. Ich weiß, du bist kein Sonnencreme-Mensch, ne? Du glaubst nicht daran, oder?
Doch, ich glaube daran. Ich glaube daran. Ich glaube nur, dass Hamburg nicht unbedingt der richtige Ort dafür ist.
Okay. Aber du hast dich schon mal mit Sonnencreme eingecremt.
Ich habe mich eingecremt mit
Sonnencreme. Und du kennst doch garantiert die, ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Fakt ist oder so eine urbane Legende, aber dass man sagt, ein Lichtschutzfaktor 50 bedeutet, er schützt sich für 50 Minuten Sonneneinstrahlung.
Nein.
Hast du noch nie gehört?
Das habe ich noch nie
gehört. Das habe ich echt nicht, das ist Common Knowledge.
Moment, das ist doch totaler Käse. Nicht? Das heißt, wenn du nur 3 Minuten in die Sonne gehst, ist der Lichtschutzfaktor 3 ausreichend.
Ja. So habe ich das Prinzip verstanden.
Ich nicht.
Und ich glaube, das ist wirklich Common Knowledge.
Aber es ist falsch.
Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das ist das, was offiziell angegeben wird von den Herstellern dieser.
Aber warum haben denn Kinder Sonnencremes immer 50 und die sind noch nicht immer 50 Minuten in der Sonne?
Sehr gute Frage. Aber man kann ja schon davon ausgehen, dass ein Lichtschutzfaktor, also ein 50 Minuten Sonnenschutz, auch für 3 Minuten mehr schützt als ein 3 Minuten Sonnenschutz.
Aha. Guck mal.
Und im Grunde geht da auch meine Frage hin, weil ich habe mich neulich gefragt, wenn ich mich jetzt, sagen wir mal, 20 Minuten, bevor ich nach draußen gehe, mit Lichtschutzfaktor 50 eincreme, kann ich dann nur 30 Minuten? Oder geht die Zeit erst ab dem Moment, wo man Sonnenkontakt hat?
Also ist es so, dass die Sonne sich da so durchbrennt
im Laufe der Zeit? Das ist die Frage.
Oder ist es nach 50 Minuten einfach verdampft? Ich glaube, beides stimmt nicht. Ich glaube, es ist so, du hast einen Film auf der Haut und der schützt einfach unterschiedlich stark.
Bitte einmal das entsprechende.
Wie funktionieren Lichtschutzfaktoren in Sonnencreme? Sie reflektieren.
Ah, nee, das.
Oder absorbieren oder wandeln. Dadurch wird die Menge reduziert. So. Der Lichtschutzfaktor gibt an, um welchen Faktor sich die Zeit verlängert, die man sich in der Sonne aufhalten kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Wenn eine Eigenschutzzeit der Haut 10 Minuten beträgt und meine Sonnencreme mit 30, kann man 300 Minuten 10 mal 30 in der Sonne bleiben, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen.
Die Eigenschutzzeit der Haut, okay.
Aber wie hoch ist die Eigenschutzzeit der Haut? Das ist ja ab.
Okay, also das war halb richtig, was ich gesagt habe, nur dass natürlich die Angabe der Minuten Quatsch war.
Tatsächlich. Es gibt verschiedene Hauttypen. Natürlich. Den nordischen, keltischen, mittleren, mediterranen, dunklen und schwarzen Typ.
Den keltischen? Geil.
Der keltische Typ hält 10 bis 20 Minuten in der Sonne aus, der nordische nur 3 bis 10.
Okay, ich habe für beide Typen
Mentor. Tatsächlich geht es um die, das habe ich noch nie gehört.
Ach was.
Ich bin davon ausgegangen, dass es einfach unterschiedlich viel Sonnenstrahlung durchlässt.
Warum gibt es da nicht 35? Gibt es, glaube ich, nicht. Das ist immer so gerade.
Es ist gerade, ja.
Was gibt es? Es gibt 50, es gibt 30,
es gibt 40. Es gibt ja auch Backzeiten nur 180 und 200 und 220 und nicht 197.
Das stimmt.
40, nee, ich glaube, 35 gibt es vielleicht sogar schon. Es gibt 5, 10, 20, 30, 50, würde ich jetzt so sagen.
Ja, genau. Zwischen 30 und 50 würde ich jetzt auch nichts
kennen. Aber Sonnencreme mit Faktor 5 ist auch totaler Blödsinn.
Totaler Blödsinn. Also ich benutze eigentlich seit Jahren, wenn ich Sonnencreme, also nichts unter 30.
Ich habe auch immer gedacht, man wird einfach, wenn man zum Beispiel 20 hat und denselben Zeitraum wie 50, wird man halt doch schon ein bisschen braun. Und mit 50 passiert einfach gar nichts.
Oh, der Bräunungsgrad, der steht da gar nicht drin. Nee, ne?
Wissen wir nur
gar
der nicht. LSF.
Der Lichtschutzfaktor. Interessant. Aber eigentlich ist ja Sonnenbräune etwas Ungesundes.
Ja, ich habe mir neulich drüber nachgedacht. Ich habe eine, mir kam eine Frau auf dem Bahnsteig entgegen, die super krass gebräunt war. Die muss gerade irgendwie aus dem Urlaub gekommen sein. Und da habe ich kurz drüber nachgedacht, ob eigentlich sich das Schönheitsideal in nächster Zeit wandelt oder schon im Wandel begriffen ist. Denn früher galt das als attraktiv.
Ja, noch früher aber nicht.
Noch früher nicht. Da waren das ja die Leute, die auf dem Feld gearbeitet haben, die Schlucker, die einfach nur ein bisschen nur in Naturalien bezahlt wurden. Und ob vielleicht Bräune schon jetzt und vor allen Dingen bald nicht mehr super attraktiv ist oder zumindest nicht so eine starke Bräune.
Naja, würde ich sagen, ist schon jetzt erreicht.
Also ist schon so,
so eine sehr starke, also das ich denke es auch an so Solarium. Ja. Und auf der anderen Seite muss man sagen, was glaube ich auch gerade wieder sehr im Trend ist, ist so Selbstbräuner.
Oh je.
Mhm.
Oh nee.
Das kann schief gehen. Das wissen wir von Ross aus Friends.
Hast du das Meme gesehen, bei dem Rosses Gesicht durch Nicolas Cages Gesicht ausgetauscht wird?
Ja, das habe ich tatsächlich gesehen. Steht,
Ross sieht noch mehr aus wie Ross, wenn er Nicolas Cages Gesicht hat. Und das stimmt.
Das stimmt. Das ist wie der Gag, den ich vor vielen Jahren gemacht habe, wo ich Brille und Cappy auf hatte und gesagt habe, hier, heute aus der Kategorie Menschen, die mehr aussehen wie Mark Forster als Mark Forster.
Ja.
Und dann habe ich mich selber gezeigt. Ich finde es übrigens scheiße, kurzer Rant zwischendurch, wenn Werbung Memes benutzt.
Das oh ja,
kommt
ich auch.
Super oft oh, vor ja. mittlerweile, was super naheliegend ist, weil man da eher hängen bleibt. Aber ich finde, das darf nicht für Werbung
Nein, finde ich auch
missbraucht
nicht.
Das gehört werden. Sich
nicht. Das ist auch billig. Das ist dieses Vereinnahmen von im weitesten Sinne Jugendkultur für Corporate Zwecke. Das geht nie gut. Es gab sogar zeitweise so in der U-Bahn so Werbung, wo so richtig dieses, wenn du und dann halt irgendein Bild, wenn du schon wieder kein WLAN hast in der U-Bahn oder wenn das WLAN in der U-Bahn ausgeht oder irgendwie so.
Ja.
Und mit solchen, ah.
Umgekehrt ist es gut. Hier, Ralf Schumacher wird immer mehr zu Meme. Mit.
Ich hab echt, wirklich, es kommt später, als ich gedacht hätte. Die Werbung war schon so lange so präsent und ich habe gedacht, das hat so ein Meme-Potenzial.
Ja.
Und jetzt ist es endlich da.
Neulich, auch ein Meme. Ralf Schumacher spricht offen. Ich möchte einfach wirklich wissen, wie viel dein Auto wert ist.
Ralf Schumacher?
Okay.
Oh Gott, vor allen Dingen denke ich mir, wenn der jetzt irgendwo durch die Gegend läuft, wie viele Leute einfach nur sagen, Ralf Schumacher? Das ist doch furchtbar. Weil das ja einfach, diese Situation erlebt er ja ständig, dass das Leute ihn sehen.
Das hat er sich wahrscheinlich vorher nicht überlegt, als er zugesagt hat
aber
und so, das Drehbuch bekommen
hat. So viel, wie diese Werbung gezeigt wird, so krass viel, wie diese Werbung gezeigt wird, glaube ich, erstens wurde der gut bezahlt und zweitens frage ich mich, wie kann wir, wie heißt es?
Wir kaufen ein
Auto. Wirkaufenein Auto.de so viel Geld haben,
um ich glaube, weil wir kaufen ein Auto, die, weiß nicht, ob die Firma so heißt, wahrscheinlich, aber ja, die hat auf jeden Fall von Anfang an Ahnung von Marketing gehabt, weil wirkaufeneinauto.de ist genial für das, was sie machen, weil es in einem sehr gut merkbaren Satz genau das unterbringen als Internetadresse, was sie machen. Und wenn man so das Gefühl hat, ich möchte mein Auto verkaufen, und man sie fragt, wer kauft mein Auto? Ah, wir kaufen dein Auto.
Ja.
Wenn ich mein Auto
verkaufen würde, würde ich vielleicht.
Ich mal auch. Ich war auf der Seite schon mal und hab mir ein Angebot eingeholt für meinen Smart, den ich mal hatte.
Und?
Er war kaputt. Das ging irgendwie nicht. Die haben nur heile Autos genommen.
Seltsam. Aber wieso wusstest du damals schon was von denen, obwohl Ralf Schumacher noch gar nicht Werbung
gemacht hat? Weil die von Anfang an gutes Marketing hatten. Das sage ich doch gerade. Das ist doch mein
Ralf Schumacher.
Nächste Frage aus dem Alltag, die sich mir neulich gestellt hat, möglicherweise artverwandt. Nee.
Wir haben noch einen Meme gesehen, wo irgendwo stand, wenn Ralf Schumacher wirklich dein Auto kaufen wollte, wo er stand, steht so hinter einer Scheibe und dann stand Ralf Schumacher und dann bricht er wie der Terminator durch die Scheibe und reißt den Typen raus. Okay, Entschuldigung.
Folgende Situation. Du hast geduscht, du möchtest gleich irgendwo hingehen und hast dir vielleicht dafür Gedanken gemacht, was du für Klamotten anziehst und hast dich für einen bestimmten Stil entschieden.
Ich dachte, kurz fürs Duschen.
Nein.
Für anschließend.
Für das Anschließende.
Ja.
So, dann hast du geduscht, bist frisch, hast alle sauberen Sachen an und dann kommt, bevor du das Haus verlässt, ein Fleck auf das T-Shirt, was du eigentlich anziehen wolltest. Ja. Und dann denkst du, nee, das ist jetzt irgendwie ein cooler Anlass. Ich möchte nicht mit einem fleckigen T-Shirt. Ich ziehe das T-Shirt wieder aus, um ein neues anzuziehen. Benutzt du in der Zwischenzeit noch einmal Deo?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich ja schon Deo benutzt habe. Das ist ja auf meinen Achseln und nicht auf dem T-Shirt.
Aber
ich will ja nicht das T-Shirt eindeodorieren.
Wann deodorierst du dich? Mit oder ohne T-Shirt? Hast du Sprüh oder
Sprüh.
Du hast Sprüh, okay.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube meistens ohne T-Shirt.
Ja.
Aber manchmal auch mit.
Die beleuchteten Brüder haben den Podcast, wo man richtig was lernen kann und gar nicht seine Zeit verschwendet, wenn man sich das
sagt. Bin ich vielleicht verunsichert.
Also, ich erzähl mal von mir, weil ich bin da schon ein bisschen klarer. Ich habe Situationen mit T-Shirt an, in denen ich Deo benutze, aber da lege ich immer erst nach. Also, manchmal lege ich nach.
Wenn was heißt, du legst nach?
Keine Ahnung, ich habe morgens geduscht, oberkörperfrei Deo benutzt, T-Shirt angezogen, hab den Tag verbracht, komm nach Hause, geh wieder weg, denk, oh, vielleicht nicht mehr ganz so fresh, dann habe ich ein T-Shirt an und dann benutze ich es
unterm Shirt. Ich habe noch nie in meinem Leben mich deodoriert, wenn ich nicht vorher geduscht habe.
Doch, was? Nein,
das stimmt nicht. Entschuldigung, das stimmt nicht. Ich habe mich schon deodoriert, wenn ich an dem Tag gar nicht geduscht habe, aber ich habe mich noch nie nachdeodoriert.
Du hast noch nie zweimal an einem Tag deodoriert?
Nein.
Das wird noch nie. Niemals.
Also ich glaube, es gibt vielleicht seltene Ausnahmen. Es gibt manchmal so Situationen, in denen man irgendwie schwitzt oder irgendwie in einem Hemd oder irgendwie so, wo man das Gefühl hat, es könnte jetzt stinken, wo man dann einfach nochmal drüber haut. Aber das müssen schon Ausnahmesituationen sein. So ein normales Nachlegen, nee, wenn ich mich deodoriere, sagt mir die Werbung, dass ich, was weiß ich, 24 Stunden.
Ach, die Werbung erzählt ja Scheiße.
Aber auch unabhängig von der Werbung. Ich habe das Gefühl, ich habe ja Deo drauf und damit ist es...
Aber von vor 12 Stunden oder was?
Ja, dann schlafe ich ja.
Nee, wieder. Du benutzt um 7 Uhr morgens Deo nach dem Duschen und abends, du arbeitest den ganzen Tag, fährst Fahrrad vielleicht, weil Fahrradfahren geil ist.
Ja.
Und dann gehst du abends ins Restaurant.
Deodoriere ich mich nicht.
Nein?
Nee.
Boah,
wenn ich wirklich krass geschwitzt habe und stinke, dann würde ich mich vielleicht sogar nochmal duschen oder so, wenn ich.
Ja,
wenn
aber
ich
du hast nicht über Gebühr geschwitzt und gestunken,
nein,
sondern
das
ist einfach nochmal. Okay, interessant. Naja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich festgestellt habe, wenn ich geduscht habe, dann benutze ich Deo und zwar explizit kurz bevor ich das T-Shirt anziehe, weil ich mir vorstelle, dass dann so dieser ganze
Nebel,
der ja vielleicht auch Geruchspartikel in sich trägt,
ja,
dann nicht nur direkt unter meinen Arm ist, sondern halt unter dem T-Shirt und den Rest des Oberkörpers noch so benetzt.
Kannst du einfach so noch einmal über die Brust ziehen.
Könnte ich auch machen.
Machst du das manchmal?
Selten.
Ich auch, sehr selten. Mach ich auch manchmal. Kommt vor, ich kenne das. Das ist so ein Zorro-Zett, dass man noch so einmal über die Brust
Ich glaube, es ist eher ein Nicht-Aufhören zwischen der einen oder anderen. Manchmal mache ich es auch, dass ich mit rechts die linke Achsel einsprühe und dann mit festhalte und mit derselben Hand
oh,
auch rechts.
Rüber, aber dann ist er ja über Kopf.
Ja, ist über Kopf.
Und dann sprüht er manchmal nicht.
Geht nicht, wenn er schon leer ist.
Ich habe das schon manchmal probiert und finde es geil, fand, aber ich muss immer die Hand wechseln.
Musst du mal bei einer frischen neuen Dose probieren.
Okay, das ist cool.
So, und dann hatte ich nämlich die Situation, frisch eingesprüht, ein neues Shirt angehabt, dann mit Lichtschutzfaktor 50 eingeschmiert und Sonnencreme macht ja hässliche Flecken auf weiße Sachen.
Mhm.
Schwer rauszubekommen, ne? Und ganz hässliche. Und dann habe ich das T-Shirt gewechselt. Und dann habe ich aber nochmal das krasse Bedürfnis gehabt, Deo zu benutzen. Habe ich auch gemacht. Habe ich dann aber hinterfragt. Also ich habe Deo benutzt, T-Shirt an. Fleck, 20 Minuten später, T-Shirt aus, wieder
aber
Deo.
Einfach nochmal, um unter dem neuen T-Shirt auch nochmal
ja, genau.
Die Geruchspartikel. Nee.
Genau.
Da kannst du dir schon vorstellen, wie meine Antwort ist, nachdem ich das nie mache.
Die Menschen müssen stinken.
Sonst riecht. Ich habe auch irgendwie, ist das mal bei mir hängen geblieben, dass man den eigenen Geruch damit tot macht und der ja eigentlich...
Moschus und so. Und man kann die, wie sagt man, das Immunsystem des Partners, der Partnerin erschnüffeln. Das glaube ich so.
Und wie weit bist du entfernt von deiner Achsel, von der Haut? Wie nah gehst du ran? Man soll ja nicht zu nah, nicht zu weit. Nee,
genau so, würde ich sagen. Ja.
Ja, wir haben dieselbe Distanz zur Achsel.
Ungefähr da, wo ein T-Shirt aufhört, würde ich sagen.
Ja, das ist eine gute, vielleicht ein bisschen weiter noch.
Bisschen hinter T-Shirt-Grenze. Mhm. Ja, wäre auch ein schöner Titel.
Bisschen hinter
T-Shirt-Grenze. Alles über die T-Shirt-Grenze.
Alles über den LSF.
Also pass auf, ich hätte jetzt noch ein richtig spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob das zu spät kommt. Und dann hätte ich noch was Sprachliches, Kleines. Was ganz Kleines Sprachliches.
Beides.
Beides? Aber das andere könnte länger dauern.
Oder du sagst das Thema und wir schätzen gemeinsam ein, wie lange das dauert.
Sehr gut. Dann aber erstmal kurzes Kleine zwischendrin.
Zwischen dem Deo und dem vielleicht gar nicht mehr stattfindenden langen Thema.
Genau. Ich habe neulich gelernt, dass es ein Plural von Semikolon gibt. Mhm. Hättest du ein Gefühl dafür?
Semikolons, hätte ich gesagt.
Hätte ich auch? Semikola. Semikola. Das hat mir Outlook beigebracht. Oh Mann, als ich
doch sofort eine Cola rausbringe.
Eine Semi-Cola. Ja. Und ich habe verschiedenen Menschen in Outlook gleichzeitig eine Mail schreiben wollen und habe irgendwie, eigentlich weiß ich das, aber ich habe nicht mit Semikolon getrennt, sondern mit Komma.
Ja.
Und dann wollte ich die abschicken und dann habe ich eine Nachricht von Outlook bekommen. Verschiedene Empfänger bitte mit Semikola trennen.
Ja.
Da habe ich mir das aufgeschrieben.
Ja, okay, aber jetzt die Cola, die wir rausbringen.
Ja.
Auf jeden Fall muss auf dem Logo müssen zwei Semi-Cola sein.
Ja.
Und ist es deswegen eine Semi-Cola, weil sie nur halb so viel Zucker hat?
Halb Cola, halb Wasser.
Oder weil sie halb Cola, halb Wasser ist? Oder weil es eine Spezi ist?
Nee, Spezi darf es nicht sein. Da gibt es zu viel Stress. Paulaner und
Nee, wieso?
Und
wir Pepsi, nennen sie ja die Spezi. Wir nennen sie Semi-Cola.
Ja, okay. Mhm. Ja, das machen wir.
Und unser Ziel ist nämlich, dass die Leute nicht mehr eine Spezi bestellen, sondern eine Semi-Cola.
Ja, ich hätte gerne eine Semi-Cola. Ja. Von den Belebu-Semi-Cola. So wie Gönnergy und diese ganzen anderen Brati und so.
Ja.
Ja, damit werden wir reich.
Endlich.
Wir machen es andersrum. Die anderen machen erst Fame durch Podcast und Musik oder so. Dann bringen sie so eine Scheiße raus. Und wir bringen erst so eine Scheiße raus, die aber so gut ist vom Marketing her. Wir holen uns doch Ralf Schumacher ins Boot. Ja. Und dann wird das mega erfolgreich. Und dann lernen die Leute erst in Business Insider. Die beiden Macher. Wissen, und
was der Plural von Semikolon ist? Hier, probier die neue Semikola. Zack, beschreib dich
mal alleine. Einfach zu fremden Leuten ins Auto und mach das. Super gut. Ja, der Weg, wir haben schon so viele gute Ideen gehabt, richtig erfolgreich und reich und berühmt zu werden.
Ja.
Und jetzt sind wir immer noch hier. Über 1000 Euro ärmer. Naja.
Ich hoffe auch, dass da draußen eine gewisse Wertschätzung ist dafür.
Nee, also ja, das kannst du gern hoffen, ist mir egal. Ist mir egal. Das ist mein Hobby. Das ist eins meiner, ich hab mehrere Hobbys. Das ist, glaube ich, mein liebstes.
Dein liebstes Hobby ist dieser Podcast?
Ich glaube schon. Also zumindest das, was mich mit am meisten Substanz und aktiv spürbarer Freude erfüllt.
Cool. Am meisten beim Aufnehmen? Oder im Wissen, dass es es gibt? Oder in den Rückmeldungen der Leute? Oder beim erneuten Hören?
Es ist alles wo hast zusammen.
Du
dieses,
wo spürst du das?
Also natürlich immer ganz, ein Peak ist immer bei den Aufnahmen. Und dann teilweise, wenn ich es höre. Und natürlich mag ich jegliche Form von Rückmeldung und Nachfragen und Leute, die sich inhaltlich damit beschäftigen. Das gibt mir alles super viel.
Wie schön.
Das ist schön.
Guck mal, wie gut die Menschheit ist. Sie kann, das haben wir vorhin festgestellt. Weiß ich auch nicht mehr.
Okay, und jetzt möchtest du.
Achso, die Elbphilharmonie bauen.
Jetzt willst du noch ein richtiges Thema nochmal.
Sag's mal und entweder wir machen es jetzt oder wir machen es in der nächsten Folge.
Okay, mein Ziel ist es anhand von im weitesten Sinne Star Wars und der Formation Blond darzustellen, wie extrem wichtig Kontext ist, um die Qualität von Dingen einschätzen zu können. Ich habe einen Beweis, eine Bestätigung, wie wichtig Kontext ist in der Beurteilung von Dingen anhand von Star Wars und Blond. Und ich könnte es auf eine Art und Weise darstellen, dass es nicht nur Leute interessiert, die Star Wars und oder blond können. Verstehe. Und oder mögen.
Du glaubst, das ist ein potenziell langes Thema?
Ja, weil also ich finde, das es ist eine relativ lange Brücke, die ich dafür bauen muss.
Das verstehe ich. Ich finde, dass das Ergebnis ist jetzt erstmal auf dem ersten Hören sehr selbstevident, dass Kontext wichtig ist. Es ist mir sehr bewusst, dass Kontext sehr wichtig ist.
Aber ja, vielen Menschen nicht.
Ach so. Mhm. Also angesichts der Tatsache, dass ich gerade viermal angerufen wurde und immer wieder wegdrücke und denke, es kann doch nicht wahr sein, Leute, ihr wisst doch, wie lange ich bei der Arbeit bin. Dann würde ich sagen, wir bauen diese Brücke in den nächsten Podcast hinein. Weil das ist jetzt nicht was, wo ich sofort jetzt sagen kann, alles klar, los geht's, sondern dann müssen wir erstmal diese lange Brücke bauen. Genau. Insofern ist es gut, dass du das jetzt angeteasert hast. Also in der nächsten Folge geht es um Kontext.
Alles über Kontext.
Alles über Kontext.
Alles über die Wichtigkeit von Kontext.
Dann mache ich mir auch nochmal ein bisschen Gedanken. Dann wird das nochmal flankiert von dem, was ich so zum Thema Kontext zu sagen habe.
Da bin ich mal gespannt, ob du dir wirklich Gedanken machst.
Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge Kontext schaffen und sagen, wie spät es ist.
Ich glaube, du musst dich. Sehr, sehr kleine, Nische von Menschen, die darüber mitlachen können. Aber du hast genau die richtige getroffen. Alles klar, liebe FreundInnen da draußen, schön, dass ihr alle dabei wart und uns zugehört habt. Es war uns eine große Freude, mir jedenfalls. Ich habe es ja gerade als mein größtes Hobby, mein liebstes Hobby bezeichnet, und das war sehr ernst gemeint. Danke, Benni.
Danke, Tim.
Ohne dich gäbe es mich nicht. Doch, aber anders. in einer weniger guten Variante.
Ah, ja, ist so. Mal beim Anders belassen können.
Naja, ich bin jetzt gerade sehr ehrlich und emotional, deswegen muss ich gleich auf Toilette gehen und pischern. Danke, bis zum nächsten Mal, eure beleuchtenden Brüder sagen. Und jetzt sagen wir es gemeinsam bei 1, 2, 3. 1.
Ich wollte es schon vor, sagst du mal, das hätte geklappt.
Ja,
ich war schon voll aware.
Ja, ich war 49, 51, für welche Variante ich mich entscheide. 1, 2, 3.
Gehabt euch wohl.